Ich habe jetzt endlich mal diese ganze Jimmy Blue Ochsenknecht Sache gecheckt, weil ich endlich mal, oder nicht endlich mal, der Artikel kam erst heute für uns raus am Mittwoch, den Artikel im Spiegel gelesen habe über den kompletten Jimmy Blue Ochsenknecht Fall. Und ich, also erstmal dachte ich nicht, dass ein Jimmy Blue Ochsenknecht Artikel nochmal im Spiegel erscheint, aber er ist erschienen und ich bin wesentlich schlauer jetzt.
Ja, da ist viel passiert in den letzten Wochen, kann man schon sagen. Das zieht sich ja jetzt schon einen Monat, die ganze Story, oder?
Ich habe das im Podcast ja auch nur so halbherzig, weil ich das auch nur so halbherzig verfolgt habe, weil ich es am Anfang auch noch so abgebucht habe von wegen, ja, der wird halt jetzt mal festgenommen, dann kommt er da nach 2 Tagen wieder raus und ist alles ein kleiner Fauxpas. Aber ja, ganz so ist es dann auch nicht, weil ich habe es immer nur so halb gecheckt mit Kaution und was zahlt Jelis jetzt genau und so. Aber ich glaube, jetzt bin ich einigermaßen drin im Game.
Sehr gut, dann kannst du mich auch nochmal aufschlauen.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. In dieser neuen Woche von Fernsehen für alle eine ganz besondere, denn wir haben hier Live-Berichte von, also wir haben echte Eindrücke aus der Welt der Schönen und Reichen, der Promis. Wir haben mit Promis gesprochen, wir haben Dinge gefragt, wir haben investigativ recherchiert vor Ort in Hamburg auf der großen Join-Party. Und mit wir meine ich nicht nur sie, weil sie heute da ist, sondern auch, weil sie mit mir in Hamburg unterwegs war. Und nicht nur da, wir haben auch ein Promi gesichtet außerhalb der Promi der Promi-Party von ProSiebenSat.1. Alles dazu jetzt in dieser Folge mit Jana. Hallo.
Hallo.
Letzter Donnerstag war die ProSiebenSat.1 Join-Party und ich war bis Samstag in der Stadt und Jana und ich waren Freitag nochmal unterwegs kurz.
Ja, genau.
Wir reden im Verlauf der Folge ein bisschen über das, was wir da alles erlebt haben. Und es war einiges, will ich mal sagen. Wir haben Dinge erfahren. Wir haben Dinge, genauso wie ihr, mitgeteilt bekommen. Und da war nicht nur spannende News dabei, sondern eben auch Dinge, die man nur, ja, verstehen kann, wenn man dabei war.
Ja, es war eine hohe Promi-Dichte und es war sehr spannend.
Wir reden gleich drüber. Wir haben aber so viele Breaking News und so viele Cast-Announcements, dass wir hier das einfach ganz kurz nach vorne schieben müssen, weil das interessiert euch natürlich am meisten, wer denn in Zukunft in unseren großen Shows dabei sein wird. Und wir haben 3 Casts dieser Woche zu vermelden. Und zwar haben wir, ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem Promi-Büßen-Cast. Mhm. Da hat Reality-TV-Show Edits schon etwas länger was dazu gepostet und deswegen sind es auch hier wieder nur Gerüchte, aber es ist ja bekannt, dass der Dreh gestartet ist, weil man ja schon offiziell mit der Meldung rausgegangen ist, dass 24 Tim die Moderation jetzt übernehmen wird von Philipp Pavlovic, der es ja in Staffel 1 gemacht hat. Und ne, wir waren ja eigentlich ganz happy, wie es Philipp gemacht hat, überraschenderweise in Staffel 1. Deswegen weiß ich nicht, wie du siehst, aber ich war so... Ich, der das Format ja auch nicht ganz zu Ende geschaut hat, bin so, ja, das ist jetzt ein Argument mehr, das auch in Staffel 2 nicht unbedingt zu tun.
Nee, das stimmt. Also ich fand, Philipp hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, wir hatten damals auch über die erste Folge zusammen, also darüber gesprochen. Und ist ja so ein bisschen, wir haben ja Sonja Zietlow Light genannt. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Aber ich war eigentlich, also ich fand, er hat es gut gemacht. Und deswegen, also grundsätzlich mochte ich das Format auch. Und ich freue mich auf die nächste Staffel. Bei der Moderation bin ich aber noch so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, also ich weiß natürlich, oder wir wissen natürlich, warum man das macht. Ne? Weil man halt denkt, ja, war vielleicht jetzt eine teure Show, weil sie vielleicht auch jetzt an einem besonderen Ort gespielt hat, wo jetzt nicht unbedingt ständig TV-Shows gedreht werden. Heißt, da ist auch ein gewisser Erfolg irgendwie, wird da erwartet wahrscheinlich. Und da bringt eventuell jemand wie 24 Tim, der sehr, sehr viele FollowerInnen hat, dann vielleicht dem Format da auch noch ein bisschen mehr als Philipp. Aber ja, ich meine, man kann ja nicht sagen, der hat mehr Moderationserfahrung jetzt. Also das
nee, also ich,
stimmt
ich,
jetzt auch
ich kann
nicht.
mir, also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass er das schon ganz gut machen wird, aber es gab ja jetzt gerade erst vor kurzem diese Story, die ich jetzt nicht großartig weiter breittreten will, mit diesem Selfie mit Melanie Müller, die er irgendwie überrascht hat und supportet hat, worüber er aber auf seinem Account nichts gepostet hat. Was ich halt ein bisschen fragwürdig finde. Deswegen, ja, ist das irgendwie ein komisches Gefühl, dass er jetzt danach halt so einen großen Moderationsjob gleich macht. Aber ich freue mich trotzdem auf die neue Staffel Reality Queens. Ich freue mich aber jetzt nicht per se auf die Moderation.
Das mit Melanie Müller habe ich mitbekommen. Es gab, glaube ich, auch nochmal so eine Art Übernachtungsparty, wo, ich glaube, ähnliche Dinge passiert sind wie beim letzten Mal, wenn ich das richtig alles mitbekommen habe. Und dann auch diese ganze Sache, das habe ich jetzt auch nur von einer Freundin erzählt bekommen, diese ganze er und mit wem hat er den Podcast? Mit hier, weil sie doch, die haten doch.
Ach
oder
ja,
das,
Julina
da gab's
Men.
So ein,
ja, mit Julina
ja,
Men. Die
genau,
doch hat,
Julina
die hat doch
Men.
ihr doch ihr Haus verkauft, um den Podcast zu finanzieren.
Ja, das habe ich dann auch erfahren von meiner Freundin. Und dann dachte ich auch so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieser, also sie hat es mir so erzählt, dass dieser Trailer-Dreh, dass der das war, warum Julina Men ihr Haus verkauft hat.
Ja, die haben einen super aufwendigen Trailer gedreht. Da haben sie dann auch so zwei Frauen umgefahren in dem Trailer, die so ein bisschen aussehen sollten wie Kim und Stachel, deren
genau.
Podcast ja eben jetzt abgesetzt wurde oder nicht mehr fortgeführt wird. Das alles ein bisschen fragwürdig war, aber der war halt wirklich, also dieser Trailer war wirklich sehr, also der sah so aus, als wäre er sehr teuer produziert worden, ja. Aber nicht so teuer, dass man dafür ein Haus verkaufen müsste.
Ja, also ich habe auch gesagt, also wenn es hochkommt, dann sind das irgendwie, I don't know, lass es, wenn es ganz, 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 ganz hochkommt, 50.000 sein, der dafür geflossen ist. Also, das ist aber auch das Maximum. Also, ich weiß nicht, ob sie da ihr Haus verkaufen
also,
hätte müssen dafür.
Also, falls sich jemand wundert, wir nehmen auch gerade von unter der Brücke auf, weil wir haben auch unsere Wohnung verkaufen müssen für diesen Podcast.
Ja, für diese Folge nur, ne?
Ja, genau,
die
nur
Produktionskosten
für diese Folge.
Und, ja.
Allein
ja,
für die Anfahrt zur ProSieben Join Sommerparty mussten wir dann leider auch uns heftig verschulden.
Ist so, weil man, also du hast leicht reden, ne? Weil du musstest quasi nur für ein teures S-Bahn-Ticket Dinge auf dem Tisch legen. Aber ich musste ja tatsächlich anreisen und das kann man mal ganz kurz sagen, da wird in Sachen Anreise, Hotel und so weiter nichts gezahlt. Ne? Also ich bin da auf eigene Kosten hin und dementsprechend frei werde ich auch später über die ganzen Ankündigungen von Join sprechen für die neue Saison. Also da kann man sich drauf verlassen natürlich, dass es hier unabhängig bleibt von sämtlichen Sendern und so weiter. Ja, jetzt aber zum Promi-Büsen-Cast. Also, lies einmal vor,
Queens.
Was...
Wir sind noch bei den Reality Queens. Nicht
vorausspringen,
so. Bitte.
Also, wir wollten jetzt... Habe ich Reality Queens vorher gesagt? Ja.
Nein, du hast vorher... Okay, also, dann. Du hast zu Anfang Promi-Büsen gesagt, aber dann über Reality Queens geredet.
Okay. Dann weiß ich jetzt, warum ich so verwirrt war. Ich hatte hier nämlich auch den Cast von Promi-Büsen auf. Ich verwandle mich langsam wie so in Thomas Gottschalk, den man irgendwie... begleiten muss hier
ja,
bei der Show,
weil sonst
alleine schaffe ich es nicht mehr.
Dafür hast du ja zum Glück uns. Wir stehen dann neben dir lachend fröhlich und sagen Dennis und wechseln schnell das Thema.
Ja, Gottes Willen. Okay, dann machen wir Reality Queens jetzt Cast, oder? Denn, ja.
Es bietet sich an, wenn du gerade über den Moderator gesprochen hast.
Okay, also hier ist nichts geschnitten, nur ein bisschen, aber ja, das kriege ich nicht rausgeschnitten, die Nummer. Deswegen, okay, hier die vermutlichen KandidatInnen laut Reality Show Edits für die neue Staffel von den Reality Queens. Also wir haben Carla Loth, Gina-Lisa Lohfink, Jenny Elvers, Ginger Wollersheim, Cecilia Asoro, Arielle Rippegarter, Paulina Jubas, Hati Suarez, Arielle von, ne, jetzt gerade prominent getrennt, Michelle Daniot, Tanja Tischewitsch und Christina Shakira.
So, ich finde gut, dass das mittlerweile ihr Nachname quasi ist.
Ja.
Christina Shakira.
Also steht hier so. Christina
ja.
Shakira. Ja, also ich habe das mit. Also tatsächlich kommen hier zum ersten Mal oder jetzt zum ersten Mal in der Folge jetzt Insider-Informationen, weil Easy an irgendeinem, also Easy war da bei diesem Pro7-Sat1-Abend, warum auch immer. Also man kann sich nur so ein bisschen erklären, ne, weil er Teilnehmer ist bei, also mit zusammen mit Kader bei The Power. Aber er hat erzählt, dass Carla jetzt erstmal für die nächsten Wochen eh nicht mehr da ist in Deutschland und so weiter. Und ja, das könnte natürlich daran liegen, dass sie hier teilnimmt.
Was schade, also was schade ist, sonst wäre sie wahrscheinlich vielleicht auch bei der Party gewesen, weil ich glaube, fast alle KandidatInnen von The Power sind gerade beim Dreh von Forsters Rampensau oder vom Promi-Büßen oder von Promi-Büßen weiß ich gerade nicht genau, auf jeden Fall Reality Queens, ja. Da gibt es Überschneidungen.
Auf jeden Fall, ja. Also auch so eine Cecilia, ne? Die war in, glaube ich, auch mehreren Trailern, die da an dem Abend gezeigt wurden, drin und ist jetzt hier schon beim nächsten Format dabei. Ja, okay, also Gina, Lisa, Jenny, Ginger, Cecilia, das ist alles sehr, sehr bekannt, sehr, sehr erprobt und sehr, sehr, man muss sagen, am Ende Reality Queens kann man schon so sagen, vermutlich. Also bei so ein paar würde ich es irgendwie unterringeln, ne? Weiß nicht, ob Arielle Rippegarter jetzt unbedingt eine Reality Queen ist, aber, oder Hati, ne, aber beim Rest, Arielle, naja, kann man das vielleicht sogar irgendwo behaupten.
Finde ich beeindruckend, dass Arielle da mitmacht, also nicht My Style Rocks Arielle, sondern prominent getrennt Arielle, weil sie ja dort in der letzten Folge, vorletzten Folge noch gesagt hat, dass sie Wasser, also Angst vor Wasser und vor Wiesen hat oder vor Wiese hat, wie sie so schön sagte. Da ist das, glaube ich, nicht das richtige Format für sie, aber Reality Queens braucht ja immer eine Reality Queen, die dabei ist, die das Ganze alles ganz furchtbar findet und das ist dann wahrscheinlich ihre Aufgabe.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wo so die ganz großen Querbeziehungen sind, die vielleicht auch irgendeinen Hintergrund irgendwie haben, also irgendeine Feindschaft oder sowas. Also ich sehe die bei Harti und Paulina, also die kennen sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie zueinander stehen. Also Kader, Gina, Lisa und Jenny saßen bestimmt schon in verschiedensten Konstellationen bei der Stunde danach oder sowas, ne? Das ist sowieso klar.
Ja, aber die sind ja alle sehr, sehr umgänglich. Tanja Tischewitsch wahrscheinlich auch. Die finde ich übrigens irgendwie perfekt für dieses Format. Die ist irgendwie so, so die richtige Mischung aus, bringt Fun da rein und hat da bestimmt auch Bock drauf. Also die finde ich sehr gut gecastet dafür. Deswegen, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob da jetzt tatsächlich irgendwo eine große Beef dem Ganzen irgendwo zugrunde liegt oder ob das vielleicht tatsächlich mal am Anfang harmonisch gecastet wurde. Ich hoffe es fast ein bisschen.
Naja, das sind auf jeden Fall die Reality Queens. Moderator ist 24 Tim und es geht jetzt gerade los beim Dreh und ja, schauen wir mal, wie dann oder wann dann das Ganze ausgestrahlt wird. Ist auf jeden Fall jetzt mal vom Cast ja in Ordnung, glaube ich. Es ist keine Riesenüberraschung, aber das soll es ja auch gar nicht sein, wenn da Reality Queens draufsteht, wahrscheinlich.
Ist ein solider Cast mit einer ganz guten Mischung, die gut funktionieren könnte.
Bestimmt. Aber ich war ja von Staffel 1 jetzt nicht so ganz überzeugt, vor allem hinsichtlich Produktion. Also ich fand es jetzt einfach jetzt nicht wahnsinnig. Aufwendig oder also, teuer produziert und Spiele,
Die Spiele waren halt leider das hat das komplette Format zerstört. Also was heißt zerstört? Nicht zerstört. Ich habe es trotzdem gerne gesehen. Alleine auch, weil es mal eine Show war, wo Patricia Blanco sehr lange dabei sein durfte. Das fand ich ja immer sehr, sehr angenehm. Aber das war halt irgendwie, weiß ich nicht, da spielen sie irgendein Spiel und dann entscheiden sie es am Ende doch mit Münzwurf und so. Das war ein bisschen lame. Aber vielleicht wurde da ja noch mal eine Schippe draufgetan dieses Jahr.
Maybe. Mal schauen, ob eine Schippe draufgetan wird beim Promi-Büßen. Jetzt kommen wir zum Promi-Büßen. Das ist das Format, was Olivia Jones immer noch quasi hostet. Dadurch, dass sie ja
die Stunde der
die Stunde der Wahrheit.
Die Runde der Schande, oder?
Die Runde der Schande, genau so ist es.
Ist es so? Ja. Nicht Stunde der Wahrheit.
Therapiestunde.
Ja, Stunde der Wahrheit ist ein anderes Format.
Ja, ich dachte gerade das Lagerfeuer, weil das glaube ich auch beim Lagerfeuer ist, wo dann Olivia Jones, aber das ist natürlich auch nicht. Ja, also da gibt es jetzt die nächsten Gerüchte und Spekulationen rund um Staffel 4 ist es schon von Promi-Büßen, die auch von Reality Show Edits gepostet wurden, ins Spiel gebracht wurden und auch hier klingt es relativ glaubhaft. Ich gehe mal durch, also los geht's mit Belly da. Dann Serkan Yavuz, Linda Voilet oder Voile. Linda von Are You the One auf jeden Fall ist es. Dann Vanessa Brahimi ist Vanessa von Sommerhaus der Normalos. Dann Diogo Sangre, Edith Stehfest, Emma Fernlund, Raffi Rachek und Theresia Fischer.
Ja, jetzt können wir eigentlich noch so eine Ratespiel machen, wofür müssten die eigentlich büßen, weil bei manchen habe ich
Genau.
wirklich keinen blassen Schimmer. Aber ich habe soeben, vor wenigen Stunden erreichte mich eine exklusive Info bei TikTok, also einer sehr verlässlichen Quelle, zum Promi-Büßen. Wer nicht gespoilert werden möchte, hört jetzt mal eine Minute kurz weg. Und zwar soll eine Kandidatin, ein Kandidat das Format abgebrochen haben, weil diese Person meinte, ich habe doch nichts zu büßen. Oder meinte eben, sie sei da falsch, weil sie nichts verbrochen habe. Und ich habe mir schon, also es wurde einen Tipp gegeben, der ziemlich eindeutig ist. Und ich habe es mir halt auch schon gedacht, weil diese Person war ja gerade auch in einer sehr guten Staffel eines beliebten Formats, hat dort den Mann fürs Leben kennengelernt und in letzter Zeit sehr viel Couple-Content gepostet. Und es hat mich schon gewundert, dass sie angeblich bei diesem Dreh sein soll, der ja nun erst letzte Woche Freitag beendet wurde, so wie ich es mitbekommen habe. Und ihr Anfangsbuchstabe soll L sein. Jetzt ist es
Okay.
sehr schwierig, von
Ich
wem ich wohl rede. Aber ja.
Ich löse mal für alle, die es nicht mitgeschrieben haben, also Linda, ne?
Ja, das war der,
Ja.
es wurde stark angeteased, ist wohl ein Gerücht, das gerade rumgeht. Passt dazu, dass sie eben in letzter Zeit sehr viel Couple-Content mit Jermaine gepostet hat, den sie ja bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt hat. Und ja, und ich sehe es halt auch so, was soll sie großartig zu büßen haben? Also jetzt, es gab bei Ex on the Beach ja irgendwie so ein, zwei Body-Shaming-Szenen. Are You the One, hat sie diese Treue-Testerin-Aufgabe vielleicht auch ein bisschen zu ernst genommen. Aber finde ich halt auch komisch, sowas dann beim Promi-Büßen zu klären.
Man weiß nicht, was da vielleicht in irgendwelchen Kooperationen oder sowas, das hatten wir ja
Ja.
auch schon alles beim Promi-Büßen, ne? Dass man dann irgendwie gesagt hat, ja, du hast irgendwie die falschen Kooperationen angenommen oder hast nicht richtig hingeschaut. Ne? Bei Vanessa Mariposa, ne? Da war es
Ja,
ja
ja.
das Ding, dass da sie ja auch investigativ quasi hochgenommen wurde dafür, dass sie ständig irgendwie eine Kacke da promotet so,
Ja.
und sich da ständig irgendwie verarschen lässt von Marvin. Also.
Aber ich glaube, Linda ist, ich verfolge sie jetzt nicht so, so engmaschig, aber ich glaube, die ist ja eigentlich recht smart. Also irgendwie traue ich ihr nicht zu, dass sie irgendwie für Kim Virginias Porensauger für 80 €, den es für 1 € bei Amazon gibt, Werbung macht.
Das finde ich auch mal geil. Also wenn sie das wirklich als Ausrede oder
Ja.
als Auszugsgrund genommen hat, so, weil dann
Fände ich
müsste man
konsequent.
ja so ein bisschen damit umgehen, auch von der Show, ne? Ich
Ja.
wäre gespannt darauf, wie das dann quasi verpackt würde, wenn das jetzt der Grund wäre, mit dem sie dann auszieht.
Ja.
Aber ja, vielleicht finden die ja einen anderen Vorwand dafür, ne? Damals bei Helena Fürst, Staffel 1, war es ja auch nicht
Vielleicht,
ganz
ja, vielleicht sind es dann auch
so, wie es dann.
gesundheitliche Gründe oder
Ja,
so.
ja, ja.
Und es ist, wie gesagt, nur ein Gerücht, habe ich gerade heute frisch erfahren. Quelle TikTok, keine verlässliche Quelle. Aber es passt dazu, dass ich mir dachte, irgendwie passt Linda nicht so wirklich in den Cast.
Was ja spannend ist, ist ja Vanessa, ne? Also, weil
Ja.
Vanessa hat es damit ja offiziell geschafft, ne? Das ist ja, also das, was sie schaffen wollte, hat sie hingekriegt, nämlich dass sie vom Sommerhaus der Normalos mit dem schlimmstmöglichen Verhalten sich in eine andere Show kämpft. Und genau das, was sie in der Show ja auch die ganze Zeit gesagt hat, nämlich dass sie halt im Gegensatz zu den anderen ja wenigstens was macht, ne, und halt wenigstens was anbietet. Und ihr werdet ja sehen, wie viele Angebote ihr bekommt und wie viele ich. Also, das ist damit erfüllt. Und dann sagt man, ja, Dankeschön an ProSiebenSat.1, dass ihr diesen Wunsch erfüllt haben.
Ja. Ja, und ja, genau. Alles herzlichen Glückwunsch an Vanessa. Du hast es geschafft. Ich weiß auch nicht genau, was dann da jetzt passieren soll. Also, ob es darum geht, wie sie ihren Ex-Partner behandelt hat oder dass sie in ein Format geht und da Show gemacht hat. Aber werden wir sehen, was passiert. Sie hat sich auf jeden Fall auch erst letzte Woche Donnerstag oder Freitag zurückgemeldet. Also war sie wahrscheinlich auch relativ lange dabei, nehme ich an.
Ja, also wir wissen ja auch noch von einer anderen Person, dass sie eventuell relativ lange dabei war, weil sie, also wir waren in Hamburg, Jana und ich waren Burger essen am Freitagabend und sind dann auch so hier in der Nähe des Hauptbahnhofes so durch einschlägige Straßen geschlendert und haben dann ja, mitten im, in einem großen italienischen Restaurant, glaube ich, war es, ne? Haben wir dann mal so nach links und rechts geguckt und dann habe ich auf einmal gesagt, hier, Moment mal, war das nicht, also diese Frau mit den farbigen Augenbrauen, da muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, weil ich dachte, da habe ich was gesehen, was eigentlich, also was mich jetzt sehr überraschen würde, aber ja, tatsächlich saß da Theresia Fischer mit ihrem Stefan aus dem Sommerhaus, ne? Die saßen da beim Italiener und wir sind vorbeigegangen, einmal, sind nochmal zurückgegangen, zweimal, sind nochmal noch zurück zur Sicherheit nochmal und dreimal und irgendwann waren wir sicher, das sind die tatsächlich und die essen da zu Abend und dann haben wir dann natürlich eins und eins irgendwie dann zusammengezählt und Jana, du hast dann in unsere Gruppe auch geschrieben, dass du vermutest, dass das ja das große Comeback-Essen sein könnte nach dem Dreh von Promi-Büßen, ne?
Genau, dass das vielleicht ihr romantisches Welcome-Back-Dinner war. Also sie haben sich auf jeden Fall sehr angeregt unterhalten. Wir haben natürlich nicht gelauscht, wir konnten auch nicht lauschen. Aber das ist natürlich sehr gut möglich und passt eben dazu, dass die Dreharbeiten genau an diesem Tag oder am Tag vorher geendet haben anscheinend. Dass sie da wahrscheinlich sich wieder getroffen haben und Theresia ihrem Stefan berichtet hat, was denn da alles vorgefallen ist. Da hätten wir gerne mal ein bisschen was von mitbekommen.
Ja, und wir wollten natürlich auch gerne reingehen und da irgendwie mit ihr sprechen oder so, aber das war natürlich, es war wirklich so ein intimer Moment. Wir haben das auch gesehen, die haben ganz angeregt gesprochen und eventuell hat ja Theresia dann Stefan eingeladen, wenn sie dann vielleicht irgendwie die Summe da mitgenommen hat, die Gewinnsumme, kann ja auch sein, ne, dass man dann gesagt hat, ja.
Also sie war auf jeden Fall sehr, sehr schick gekleidet für den Abend und also es hat dann auch nicht, sie waren halt auch gerade, ich glaube, die hatten sich gerade erst gesetzt, kurz nachdem wir sie dort entdeckt haben. Das heißt, es hätte auch keinen Sinn gemacht, jetzt zu warten, bis sie fertig sind, um sie abzufassen. Aber ja, wer weiß, vielleicht wurde da gleich schon angestoßen auf den Sieg.
Das war auf jeden Fall ein aufregender Moment für uns und ja, Therese jetzt hier dann laut zumindest dieser Quelle dabei. Und sie trifft auf diverse Sommerhausleute, ne, auf Emma und auf Raffi. Und ich finde, da ist die Sache, was sie zu büßen haben, einfacher zu beantworten. Also wenn man die vergangenen Staffeln Promi-Büßen gesehen hat, dann weiß man, wie das dann ablaufen wird. Also das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Spannender finde ich es bei Ete zum Beispiel, weil da könnte ich es mir auch irgendwie schwieriger vorstellen für Olivia Jones, weil klar gab es da im Dschungelcamp so ein paar Situationen, ne, mit dem Kleid, was sie nicht teilen wollte und so weiter. Aber bei Edith steht ja immer im Hintergrund noch diese sehr tragische Geschichte, wo natürlich man sich jetzt nicht alles dann immer davon irgendwie erklären kann, warum sie dann heute so und so ist. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt weird, also könnte ich mir vorstellen, wenn man das weiß, ne, ihre Geschichte kennt. Und dann aber zu sagen, ja, aber warum hast du dann in der einen Situation im Dschungelcamp nicht dein Kleid geteilt?
Ja, also ich meine, ich finde es auch, ich kann es mir noch schwer vorstellen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendwie anderes Material gibt aus den letzten Jahren, was sie da irgendwie für verwenden. Aber ich schätze, man wird sich natürlich jetzt, weil man sie auch so kurz nach dem Dschungel dafür gebucht hat, wahrscheinlich hauptsächlich darauf beziehen. Aber ich bin gespannt, wie man uns das dann irgendwie verkaufen will. Sie hat auf jeden Fall schon, ich folge ja noch nach dem Dschungel, sie hat auf jeden Fall schon angekündigt, dass sie meinte, sie habe sich besser benommen, sagte sie. Und sie habe eine Person gefunden, die sie irgendwie in ihrem Leben behalten möchte beim Promi-Büßen.
Vielleicht der Theresia, ne?
Ich glaube, Theresia, sie Art. Könnte ich mir als Match vorstellen. Ich weiß auch, dass sie im Dschungel mit Raffi super gut klarkam. Vielleicht, was lustig ist, weil sie ja mit Sam überhaupt nicht klarkam. Vielleicht haben die Verbindung auch nochmal vertieft.
Ja, und dann bleiben noch Serkan, wo auch klar ist, glaube ich, was passiert, und Diogo. Ja. Und da ist es wieder, also hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ne, dass dieser Typus, also ne, Kelvin war ja auch schon da und so und da geht's halt dann um, du behandelst Frauen schlecht und so und also was alles stimmt, aber was jetzt auch jetzt nicht mit, also dementsprechend kritisch von den einzelnen Dating-Shows und so weiter ja auch behandelt wird, sondern es gehört eigentlich ganz normal dazu, wie das halt einfach zugeht. Ja. Dann ist das der Cast von Promi-Büßen und jetzt haben wir noch den Cast für die neue Amazon-Show, die wir auch schon mal hier genannt haben und da waren ja auch schon die ersten Leute dann direkt dabei im ersten Package von Leuten, die bekannt wurden. Es geht um The Summit, eine neue Abenteuer-Reality-Show, die ursprünglich aus Australien kommt und jetzt eben auch eine deutsche Version bekommt bei Amazon. Da geht es darum, dass Promis mit dem größten Geldpreis, der in der Geschichte des deutschen Reality-TV ausgelobt wurde, gelockt werden. Es geht nämlich um 1 Million Euro, die zu gleichen Teilen sich in den Rucksäcken der 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer befinden. Und sie versuchen, einen neuseeländischen Berggipfel zu erklimmen. Und soll ein tagelanger Wettlauf sein, auf gefährlichem Terrain, und herausfordernde Aufgaben sollen bewältigt werden müssen. Und ja, es ist natürlich klar, dass sich diese Summe im Verlauf der Sendung vermutlich irgendwie minimieren wird, aber trotzdem ist da 1 Million erstmal im Pott. Und jetzt wurde bekannt, dass neben den schon bekannten Felix von Jascharow, Julia Siegel, Cecilia Soro und Ansgar Brinkmann auch noch folgende Leute dabei sind, nämlich Amy Russ, Claudia mit K, Gietz, Matthias Manjapane, Serkan Yavuz, Flying Uwe, Tanja Tischewitz und Patrox oder Patro X. Den habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
Nee, hat mir auch nichts gesagt. Ich fand es lustig, dass in der DWDL-Meldung waren irgendwie voll viele Namen falsch geschrieben. Da stand Feiling Uwe und noch irgendein Name war irgendwie, gab es einen Zeichendreher. Wahrscheinlich auch vielleicht auch bei Petrox und deswegen kannte ich den Namen nicht.
Mittlerweile korrigiert, also Flying Uwe steht jetzt hier richtig drin.
Okay, gut.
Ich finde das, und das ist ein Trend, den wir später auch nochmal besprechen werden bei Join, schon irgendwie bemerkenswert, dass selbst so eine Show jetzt, ne, wo es jetzt nicht auf den ersten Blick um ein Big Brother-artiges Beobachtungspromis in einem Hausformat geht, trotzdem auf solche Leute dann zurückgegriffen wird, zu großen Teilen. Ne? Also bis auf Flying Uwe und Ansgar Brinkmann, Felix von Jascharow so in Klammern, die waren ja auch schon im Dschungel, sind es ja hier eigentlich nur Leute, die voll, also volle Kanne quasi aus dem Trash-TV kommen.
Ja, und Patrox, ja, der ist ja auch, glaube ich, Influencer, Fitnesscoach und ich weiß nicht was alles. Ist jetzt auch kein Trash-TV-Gesicht, weil sonst würde ich ihn kennen. Aber es ist halt interessant, weil das Format könnte man halt auch mit so einem Cast wie bei Most Wanted machen.
Also ja, so oder noch mehr, ne? Man könnte ja auch sagen, da machen Michelle Hunziker und irgendwie Hans Siegel und so. Also man kann sich das auf so einer Ebene vorstellen. So.
Ja, stimmt. Also da hätte man beim Cast freie Wahl gehabt. Aber ich weiß nicht, wie stark nachher der Reality-Aspekt sein wird an dem Format, dass man sich in die Richtung vielleicht irgendwie was erhofft. Also ich meine, klar, so eine Amy Ross, die halt irgendwie in alle Formate geht und sagt, ich liebe Geld. Wenn es da um 1 Million geht, dann erwarte ich da schon eine Performance von ihr auf dem Berg.
Gerade wenn wir später die ganzen Abenteuershows noch schauen, ist es sonst schon spannend, wer hier nochmal und nochmal quasi aufeinander trifft. Also Serkan hat, ich weiß nicht, wann der freie Tage hatte in diesem, im letzten Jahr quasi, weil der eine Show nach dem anderen wirklich dann weggedreht hat einfach.
Ich find's faszinierend, weil er ja auch immer sagt, dass er, da gab's ja jetzt die Trennung von Samira, ist ja jetzt gar nicht so lange her. Und er ja sagt, er will irgendwie darum kämpfen, sie zurückzugewinnen. Und er ist wohl ja auch, wenn man Samira-Stories so sieht, ist er wohl auch ein engagierter Vater und alles und kümmert sich gut. Aber ich frage mich, wann? Also wann er einfach Zeit hat, wann er physisch anwesend sein kann. Wie schafft er das, dass er bei allen Formaten ist, die es gibt? Und gleichzeitig ist er noch Familienvater.
Es ist unglaublich. Dieses Arbeitspensum dieses Mannes ist beachtenswert auf jeden Fall. Aber ja, das ist das Summit. Wir haben ja schon mal inhaltlich darüber gesprochen, deswegen müssen wir nicht mehr groß ausholen, glaube ich. Aber ja, der Cast, wie gesagt, es kommt aufs Format an, wie sehr lassen die so Quatsch quasi zwischenmenschlich zu. Also und inwiefern spielt es eine Rolle?
Ja, ich meine, Promis auf dem Berg ist relativ nah dran an der Alm. Also wer weiß, wie das noch läuft. Ja. Nein, aber ich hatte schon gedacht, dass da halt eben auch der sportliche Aspekt so ein bisschen dann im Vordergrund steht. Und deswegen, naja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das wird. Der erste Trailer gibt dann vielleicht Aufschluss.
Wir haben ein paar Trailer gesehen schon, die ihr noch nicht sehen konntet zu den Join-Sendungen. Deswegen dazu dann gleich mehr. Aber erstmal wollten wir über den ja, wichtigsten Neustart im Reality Game für ProSiebenSat.1 sprechen, nämlich über die Villa der Versuchung. Wurde ja wirklich überall plakatiert in ganz Deutschland und viel Budget dahinter, Marketingbudget vor allem. Und ja, da verspricht man sich auf jeden Fall einen großen Aufschlag jetzt auch, weil Promis unter Palmen, meine ich, natürlich jetzt nicht so vielleicht performt hat, wie man sich's gewünscht hat, glaube ich. Und Villa der Versuchung. Also wir haben ja immer mal wieder über das Konzept gesprochen, aber nochmal kurz erklärt. Promis ziehen in ein Haus und es steht eine Summe von 250.000 Euro als Gewinnsumme für die oder den Gewinner im Raum und darum geht's. Und ja, erstmal hat man auch sozusagen größtenteils die Wahl, ob man diese 250.000 denn wirklich behalten will oder nicht. Es gibt eine Art Kühlschrank oder so eine Theke quasi, wo man sich frei quasi bedienen kann an Getränken, an Essen und so weiter. Nachteil ist, dass die wahnsinnig viel kosten. Also irgendwie, es war, glaube ich, am Anfang 100 Euro für eine Dose Cola oder so. Wenn mich nicht alles täuscht.
150 für eine Kippe. Ich glaube, es ist auch noch teurer geworden. Ich glaube, die Dose Cola war dann irgendwann noch bei 300 oder 500 sogar. Und also die Preise steigen auch an. Das ist auch nicht nur der Kühlschrank. Man kann sich auch diverse andere Luxus, luxuriösere Umstände quasi leisten. Da gibt es so eine Private Suite, in der man übernachten kann. Das kostet dann 2.000 Euro, glaube ich, die Nacht pro Person. Und dann gibt es noch, bekommen die, glaube ich, immer ein Angebot der Woche, des Tages, in dem sie sich dann entscheiden können, für 10.000 Euro eurer Gewinnsumme könnt ihr den Pool für alle öffnen. Oder für 3.000 Euro könnt ihr das Essen, was ihr quasi gratis bekommt, wechseln und solche Dinge. Oder eben Angebote, ihr bekommt eure Koffer sofort geliefert für Summe X. Oder ihr zahlt nichts und wartet 4-5 Tage auf euren Koffer.
Genau, das war die erste Aufgabe, vor die sie auch quasi gestellt wurden. Es war, also ich hatte die ganze Zeit so eine Art, das könnte man alles auch in Promi Big Brother machen, Gefühl. Also gerade so dieser Moment mit den Koffern, weil da dachte ich so, ob das jetzt Big Brother erzählt oder ob diese weibliche Stimme, die das dann irgendwie erklärt, die Spielregeln erklärt, ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber also ich fand es sehr Promi-Big Brother-like und so könnte man theoretisch auch genauso eine Staffel Promi-Big Brother machen. Und ja, du hast schon gesagt, Spielregeln und was ich halt sehr spannend fand, ist, dass das Format halt super schnell einsteigt. Ne? Also du hast gar keine Vorstellungen im Prinzip der Leute und das fand ich tatsächlich... Also eine Überlegung wert, ob man das tatsächlich auch in anderen Formaten hinkriegt. Weil,
ja,
also gerade in einem Cast, wo ja auch offen damit umgegangen wird, dass das Leute sind, die überall mitmachen und die irgendwie, keine Ahnung, auch fürs Geld an Sachen mitmachen und so, die muss man nicht vorstellen. Also gerade nicht dem Publikum. Da muss man einfach sagen, okay, der hat das und das mit Geld zu tun, der hat da und da bewiesen, dass es ihm ums Geld geht, der hat so und so viele Schulden. Und das muss reichen sozusagen. Man wird die dann schon kennenlernen oder man kennt sie sowieso schon. Und das fand ich mal ganz cool eigentlich.
Ja, also ich war ein bisschen irritiert, weil es halt alles so schnell ging am Anfang, weil es ja auch, weil man sich ja auch gespart hat, diese ewigen Begrüßungsarien. Also so eine Folge Promis unter Palmen, da ist ja wird ja fast die komplette erste Folge damit verbracht. Jeder zieht nacheinander ein, alle begrüßen sich und sagen dann nochmal irgendwie im Sprechzimmer untereinander, oh nee, die auch da, die kann ich ja gar nicht leiden. Aber es ergibt eigentlich Sinn, dass man das kurz fasst und weglässt, weil man kriegt die Dynamiken halt eh schnell genug mit.
Ja, also hier finde ich, hat es total Sinn ergeben, dass man das so gemacht hat. Und ja, dann sind halt... die Promis im Haus und werden dann sehr schnell mit den Spielregeln auch vertraut gemacht. Also wir müssen jetzt nicht den kompletten Cast durchgehen, aber ne, Gigi, Sarah Kulka, wir haben Georgina, wir haben Ronald Schill, wir haben Raul Richter, wir haben Jimmy Blue Ochsenknecht natürlich.
Damals noch in Freiheit.
Damals noch in Freiheit. Und auch sehr spannend, ne, weil es geht irgendwie damit los, dass er sagt, ja, ich hatte mal 250.000 Euro Schulden und gebe halt gerne Geld aus oder sowas.
Ja.
Ja, also überhaupt die Personale Jimmy Blue Ochsenknecht, weil das ist jetzt witzigerweise auch eben der, ja, witzigerweise nicht unbedingt für Jimmy Blue Ochsenknecht, aber der Artikel, der heute rauskam, nimmt auch auf die Villa der Versuchung Bezug kurz und sagt halt, ja, der hat da das und das behauptet. Witzig, weil wir haben nachrecherchiert, dass irgendwie das mit den Schulden und so weiter und mit der aktuellen, mit dem Gefängnisaufenthalt und Auslieferung nach Österreich und so, dass es jetzt alles nicht ungefähr, also nicht von ungefähr kommt, sondern dass unserer Recherche nach da mehr im Argen liegt. Also ich zitiere mal aus dem Artikel, weil die wundern sich eben auch genau wie wir, warum wirst du für so ein paar tausend Euro Hotelrechnung gleich mal irgendwie in Deutschland europäischer Haftbefehl da irgendwie gesucht und dann wirst du nach Österreich wochenlang ausgeliefert und so. Ich zitiere mal, man fragte sich, warum Ochsenknecht wie ein Schwerverbrecher behandelt wird, weil er eine Rechnung nicht bezahlt haben soll. Doch vermutlich ist die Sache mit dem Hotel in Tirol nur ein Punkt unter vielen auf einer langen Liste von Verfehlungen und mutmaßlichen Straftaten des Jimmy Blue Ochsenknecht. Der Spiegel konnte Behördenunterlagen einsehen und mit Wegbegleitern und Geschäftsleuten sprechen, von denen sich viele verärgert zeigen, sobald sein Name fällt. Aus der Recherche ergibt sich das Bild eines gerne groß, ein schönes Wort, der gut im Protzen ist, sich seine luxuriösen Vergütungen aber gar nicht leisten kann. Es ist das Bild eines Mannes, der vermutlich einige Menschen verprellt, Behörden und Polizisten angelogen hat und der es wohl verstand, unterzutauchen. Sein Fall erinnert an manchen Stellen an den Hollywood-Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio, in dem es um die Lebensgeschichte und die Tricks eines Hochstaplers geht. Ja, also ich habe das dann auch nochmal durchgelesen,
Das Autor
was
dieses
für Fälle.
Artikels, Yannick Contales. Nein.
Vielleicht war er hat irgendwie ein paar Tipps gegeben, noch. Aber ich habe das auch mal durchgelesen, weil mich wirklich auch interessiert hat, was da jetzt konkret alles vorgefallen sein soll. Und es geht halt um wirklich absurde Sachen, halt, dass er halt immer wieder mit dem Anschein von, ich bin doch der nette Jimmy Blue Ochsenknecht von Die wilden Kerle und ihr kennt mich doch, ich bin doch der Promi, natürlich habe ich Geld, quasi Leute um so immer so, das waren jetzt nie so Hunderttausende, aber immer so ein paar tausend Euro ständig halt mutmaßlich quasi verarscht hat. So, ne? Und dann ist er einfach, zum Beispiel gibt die Geschichte von einem Autohändler, von dem er sich dann so irgendwie einen BMW, glaube ich, abholt und dann den halt einfach so kauft, so, und damit irgendwie zum Flughafen fährt, die Schlüssel auf den Reifen legt irgendwie und dann einfach nach Barcelona fliegt und irgendwie nie dafür bezahlt für dieses Auto, so. Und da gibt es halt mehrere solche Taten oder mutmaßlichen Taten, die dann die Journalistin vom Spiegel da recherchiert haben, wo man sich fragt, ja, wie konnte das irgendwie so lange überhaupt gut gehen? Weil er ständig, ja, davon gekommen ist, indem er quasi Leute übers Ohr gehauen hat mit so, ja, mit so Erklärungen von wegen, ich werde schon noch irgendwie zurückzahlen oder meine Buchhaltung hat da irgendwas durcheinander gebracht oder sowas.
Ja, ich meine, allein diese Hotelrechnung, um die es jetzt vornehmlich in der Presse ging, war ja auch von 2021.
Ja, genau, weil, und das Problem war wohl für die meisten, das, was sich eben durchzieht, er soll eben sehr, sehr lange keinen Wohnsitz gehabt haben oder schon, oder das ist, glaube ich, heute immer noch so das Hauptding, warum man ihn nicht dingfest machen kann. Auch für so verschiedene Verkehrssachen, ne? Irgendwie irgendwelche Strafzettel und sowas. Es war halt nie möglich, ihn irgendwie ja, zu tracken. Also wo ist er gerade und wo wohnt er eigentlich gerade? Und das habe ich ja damals schon gesagt, ne? Dass dieser ganze Umzug nach Mailand und so da irgendwie Thema war bei dieser Ochsenknechts, dass ich mir das schon damals irgendwie gedacht habe, dass es irgendwie komisch ist, ne? Wenn du so eine Vergangenheit mit dem Finanzamt irgendwie hast und dann entscheidest du dich auf einmal dafür, jetzt nach Mailand zu ziehen, ohne da irgendwie verwurzelt zu sein oder was, dann wirkt es erstmal ein bisschen komisch.
Ja,
Aber ja, das
stimmt.
ist ein interessanter Artikel, sollte man sich durchlesen, Spiegel Plus, über den Fall Jimmy Blue Ochsenknecht. Sehr interessant. Aber ja, jetzt ist er hier dabei, natürlich vor langem aufgezeichnet. Und ja, Jimmy ist es auch gar nicht so auffällig. Also ich würde sagen, andere stehen eher im Mittelpunkt. Also ich würde sagen, es ist vor allem so, also Jimmy ist eher so im Team Raul Richter, Sarah Kulka, auch
Betty
Jasmin Herren,
Ballhaus, ja.
Betty Ballhaus, Jasmin Herren, die dann, ich würde mal sagen, die Also einerseits die Regeltüchtigen und die, ne, die irgendwie das Spiel auch mitspielen wollen. Andererseits natürlich auch das Team der Verschuldeten und ja, finanziell jetzt nicht so im Saft stehenden Reality Stars. Und dann auf der anderen Seite sind halt Leute, die halt ständig gebucht werden, die ständig irgendwelche Shows machen, denen das alles ein bisschen wurscht ist, was da los ist. Also so Gigi oder auch Kate zum Beispiel, ja. Kate Melan,
Ronald,
genau, die halt dann einfach sich da bedienen aus dem Kühlschrank und aus der Theke da, wie sie halt wollen, die dann ihre Koffer da bestellen und gleich mal dem Team ein paar tausend Euro abziehen, die dann sogar auch mal den Pool sich zum Beispiel für alle freischalten quasi. Und ja, das ist im Prinzip so das Game, dass es sich dadurch quasi in zwei Gruppen aufteilen soll, wie man quasi an dieses Spiel herangeht, wie wichtig einem das Spiel überhaupt ist und so. Und das geht eigentlich auch einigermaßen gut auf von Beginn an.
Ja, das stimmt. Also es ist relativ schnell so, dass sich so zwei Allianzen, zwei Teams bilden. Du hast noch so ein paar Leute, die so ein bisschen in der Mitte stehen, also so Georgina, die sich schon mal was gönnt, aber jetzt nicht verschwenderisch lebt. Patricia würde ich da auch noch mit zuzählen. Seven, bei dem ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, wer er ist, ehrlich gesagt, irgendein Graf, aber der ist auch da und so in der Mitte. Dann, ja, Brenda ist schon eher Team, also weil sie sehr gut mit Kate und denen ist, eher in dem Team, aber.
Gigi, ja.
Ja, genau. Und das geht dann auch sehr schneller als erwartet. Dann hast du natürlich noch solche Stories wie Kate mit ihrer Cola-Sucht, die ja jetzt in der dritten Folge, glaube ich, habe die dritte Folge schon bei Join Plus, die habe ich schon gesehen. Da sagt sie, sie trinkt, glaube ich, 3 Liter Cola pro Tag, seit über 30 Jahren.
Okay.
Und ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es ist Cola Zero. Es ist nur Süßstoff, kein Zucker. Ich
weiß
es nicht.
Ja,
genau. Ja, dann ist okay. Dann ist er wie Wasser eigentlich. Und
ja.
Ja, und das ist dann natürlich, du bekommst halt, also die bekommen da zum Beispiel, da hat sich Gigi auch gleich mal sehr beliebt gemacht. Ich glaube, eine seiner ersten Amtshandlungen war es, sich ein Sprudelwasser aus dem Kühlschrank zu nehmen und den Flaschenöffner, was beides zusammen irgendwie gleich mal irgendwie 1.000 Euro gekostet hat oder so.
Weil der Flaschenöffner bei 500 Euro oder so.
Ja, genau. Ist, ja. Aber den muss man auch nur einmal kaufen dafür. ja, aber das hat er sich mal gegönnt. Und das Ding ist, die müssen da eigentlich nicht verhungern und verdursten. Aber wie es gerne mal so ist bei Join-Formaten, wird das Essen auf möglichst unappetitliche Art und Weise präsentiert. Also sie haben einen Wasserspender mit stillem Wasser und sie bekommen am ersten Tag pürierte Pizza Margherita. Später gibt es dann noch Pizza Fungi. Und ich glaube, das war in Folge 2 schon, dass sie für 3.000 Euro das Menü einmal wechseln und dazu noch Risotto mit Gemüse aus dem Glas bekommen. Also die müssen nicht verhungern. Es ist halt nur eine recht einseitige Ernährung. Und dann sind da halt dann Leute dazwischen wie Kate oder Kevin, die dann zwischendurch gerne auch Chips und Kekse wollen.
Da sprichst du schon wieder einen Mann an, den wir jetzt noch außen vor gelassen haben, nämlich Kevin. Und das ist für mich auch wirklich mit der einzige Grund, warum ich jetzt immer noch nicht sagen kann, dass ich jetzt so Riesenfan bin vom Format, weil und ich dachte, ich habe mich so ein bisschen an ihn gewöhnt. Ich weiß nicht, welches Format es war, wo er so einigermaßen erträglich war. Wo war das nochmal? Bei Kampf der Reality Stars, glaube ich, war es so einigermaßen okay, glaube ich, letztes Jahr, oder?
Ja, stimmt. Ich weiß auch, dass es ein Format gab, wo ich mir dachte, so unangenehm ist er eigentlich gar nicht. Ich weiß aber, es war wahrscheinlich Kampf der Reality Stars. Das ist ja für viele so ein bisschen das Redemption-Format.
Ja, ich glaube, weil er da auch so ein bisschen untergetaucht ist teilweise und er gar nicht so auffällig war. Aber jetzt ist es hier wieder und vor allem am Anfang, also vor allem Folge 1, habe ich wirklich kaum ertragen im Hinblick auf ihn, weil er dir wirklich immer die O-Töne gibt, die du wirklich aus Kilometern schon kommen siehst, sozusagen. Also genau, du weißt genau, was seine Arc sein wird, du weißt genau, was er sagen wird, du weißt, wie er zu den einzelnen Leuten steht, du weißt, wen er mögen wird, wen er nicht mögen wird, wie er auf die einzelnen Leute reagiert, du weißt, dass er mit Raoul irgend so eine komische Flirty-Dings da irgendwie inszenieren will.
Flirty Frenemies so ein bisschen.
Ja. Also wirklich, es ist so vorhersehbar, jeder einzelne Schritt von diesem Typen. Und er ist einfach, er nervt mich wirklich hardcore. Also es ist wirklich so, dass es eigentlich eine gute Idee und eine gute Umsetzung auch einigermaßen für mich echt nach unten gezogen hat. Und ich habe
Ja.
gehofft, dass er wirklich schnell rausgeht.
Also ich muss sagen, ich habe aber ähnliche Gefühle, nicht nur für ihn, aber leider auch für Gigi. Gigi hat irgendwie seit zwei, drei Formaten den Plot verloren, habe ich das Gefühl. Weil es ist immer, also ich mochte den ja mal wirklich sehr gerne. Und jetzt ist der irgendwie, weiß ich nicht, geiert er irgendwie mit dem ewig gleichen Blick Frauen hinterher. Stellt sich irgendwie noch viel dümmer, als er ist, hat immer die gleiche Story, dass er an irgendeiner Frau rumhängt und sie den ganzen Tag betatscht und befummelt. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie wenig Unterhaltungsfaktor für mich. Wobei ich sagen muss, ohne zu weit vorwegzugreifen, es gab einen lustigen Moment in Folge 3. Da war er aber auch nicht unbedingt Hauptverantwortlicher. Aber es geht mir halt auch so, dass ich den sehe und mich ein bisschen ekelt, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist so, dass für mich der Tipping Point bei ihm, glaube ich, war, vielleicht erholt er sich davon wieder, aber für mich war es, glaube ich, Love Island
Ja,
VIP.
ja,
Also,
ja, ja.
oder? Also das
Da
war so ein komischer
fing's.
Auftritt auch.
Nee, da fing's halt auch so an, dass er irgendwie die ganze erste Woche irgendwie da an Jelis geklebt hat und ihr wirklich irgendwie kontinuierlich nur in den Ausschnitt gestarrt hat und dann irgendwie
Und das Bein
sabbernd und
abgeleckt
schmatzend an
hatte.
ihrem, ja, sabbernd und schmatzend an ihrem Arm hing irgendwie. Und das macht er jetzt dieses Jahr irgendwie wieder die ganze Zeit, dieses Mal bei Villa der Versuchung, wie er die ganze Zeit Kate am Po klebt und sie ihren irgendwie knetet und ich weiß nicht was. Wobei wohlgemerkt, lustigerweise, er war da auch, glaube ich, schon mit seiner Partnerin zusammen. Ich habe irgendwo gehört, die ist sogar mit nach Thailand geflogen und hat im Hotel auf ihn gewartet. Aber ich meine, okay, da ist ja jetzt auch noch nichts gelaufen irgendwie. Er hat ja nur war nur ein bisschen touchy. Das kann ja sein, dass es okay war für sie, für die Show. Aber es ist irgendwie auch, ja, es fing irgendwie bei Love Island an und seitdem hat er auch keine andere Story mehr gehabt in Formaten.
Ja,
Also, das ist ein bisschen schade.
diese ganze Rückkehr ins Dating und Frauen und so Sache, das war nicht gut für ihn. Also weil ich war ja sogar überrascht von der Dschungellegenden-Staffel, da war es ja noch einigermaßen
Ja,
okay
stimmt.
oder so, wie es halt beim ersten Mal Dschungelcamp auch war, dass er halt schon ein bisschen aus dieser Funny Boy-Rolle rausgebrochen ist, weil es halt einfach zu anstrengend war und er dann ein paar Mal tatsächlich auch ausgerastet ist so. Aber da war noch eine Spur Aufrichtigkeit dabei und dieses Dating-Game war halt komplett ausgeblendet. Aber
Ja.
seit Love Island VIP ist es wieder dieses, ja, dieses Notgeile und dieses, ja, übertriebene da, die ganze Zeit an Frauen rumlecken, sondern
Ja,
es ist einfach
es ist wirklich,
irgendwie,
also ich meine, es ist ja genauso, wie du sagst,
ja.
es ist ja nicht mehr übertrieben. Aber es ist, ja, ich weiß irgendwie nicht, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm jemand gesagt hat, hey, das, was du da bei Love Island geliefert hast, das war so cool, mach das doch jetzt bitte weiter. Und Duty jetzt sagt, ja, aber ich habe noch eine Partnerin zu Hause, jetzt mache ich eine Light-Version davon. Ich mache mit den Frauen nicht richtig rum, aber ich ziehe diesen Gag trotzdem durch. Ich weiß nicht, also Dschungelcamp, da war er ja tatsächlich, hat er auch mal Gespräche geführt und so. Das war ja tatsächlich ein Glanzlicht seiner jüngsten Karriere, aber jetzt, also da ist es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich halt diese ganze Dreierkonstellation mit Kevin, Kate und Gigi, dass sie mich halt einfach nerven. Ich meine, natürlich brauchst du halt Leute, die sich da gegen das Team stellen und die halt eben auch diese Versuchung annehmen, damit das Konzept funktioniert und ein Konflikt entsteht. Aber es ist halt manchmal ein bisschen drüber.
Voll. Und der andere, der auch für mich nicht mehr funktioniert, das ist jetzt auch, also ich glaube, er hat für mich länger funktioniert als für andere, ist Ronald Schill. Also was heißt
Ja.
funktioniert, ne? Ich habe auch immer kritisch eingeordnet sozusagen, was hinter ihm steckt. Aber er war natürlich immer ein interessanter Reality-Teilnehmer, weil das komplett anders war und einen ganz anderen Hintergrund hat als alle anderen, als Politiker und jetzt in Rio und diese ganze Geschichte. Das ist halt immer schon komisch gewesen, aber es war auch teilweise interessant, weil er halt einfach so viel schlauer war als die anderen und deswegen halt
Ja.
immer so ein bisschen so einen Vorteil hat. Aber man merkt halt jetzt, der ist einfach wirklich alt geworden, auch jetzt in den letzten Jahren und hat da kaum mehr irgendwie, ich finde, er hat keinen Spaß mehr dran. Also man hat immer gemerkt, so, dem ist langweilig in Rio früher und der hatte Spaß an diesen Reality-Shows teilweise und hat da einfach gerne mit den Leuten da irgendwie rumgehangen, so. Aber jetzt, weiß nicht, der sitzt da seine Zeit ab und hat da irgendwie kaum mehr Spaß, glaube ich, daran so richtig.
Ich frage mich, ob in der zweiten Folge, also bei der Entscheidung in der, am Ende der zweiten Folge, hat er sich ja so als Fürst der Finsternis oder so verkleidet. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das seine Idee war oder ob da die Produktion irgendwie auf ihn zugekommen ist und sich gesagt hat, Mensch, Ronald, das wäre doch jetzt ein guter Gag. Aber mutete dann auch eher seltsam an als seltsam lustig. Deswegen, ja,
ja,
das Einzige,
auch das
was ich halt...
Mit Brenda.
Ja, und das ist halt auch, dass er da irgendwie dann an Brenda rumbaggert. Und also ich finde es ganz, was ich halt spannend finde, ist, dass man halt noch jemanden wie Sarah Kulka da hat, die halt eben mit dieser Art so überhaupt nicht kann und das dann halt auch offen sagt. Das finde ich dann wiederum ganz angenehm als Gegenpart. Aber der macht mir halt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß jetzt in dem Format.
Ja, also ich habe das Gefühl, hätte man sich da eine halbe Stunde länger hingesetzt beim Cast, weil da waren ja gute Ansätze drin und von den Typen her ist es, glaube ich, auch richtig gecastet. So, ne, du hast mit Raoul wirklich die goldrichtige Person da, aber man bräuchte, ich glaube, Ronald sollte eigentlich so ein bisschen mehr in dem Team sein, macht's aber nicht, weil er einfach, he doesn't give a shit sozusagen,
ja,
ob das jetzt mit den Regeln und so, der ist
ja
dann zwei Wochen wieder raus und dann geht's ab nach Rio und der hat seine, weiß nicht, 25.000 da als Gage mitgenommen, das ist ihm egal, aber Kevin eben, ne, nimm nicht den, sondern nimm halt vielleicht jemand, der so ein bisschen frischer ist, der vielleicht aber ein ähnliches so, ich bin in alle Richtungen so ein bisschen arschig,
ja,
mit reinbringt.
Bitte, bitte keine Absolventen der Desiree Nix School of O-Töne mehr.
Ja.
Das reicht.
Auch Gigi,
das,
ne? Nimm halt nicht Gigi, sondern nimm jemanden, der vielleicht so ist wie Gigi oder der so sein kann wie Gigi. Aber die
Dennis
halt so
Lodi
wirklich
zum
überspielt
Beispiel
sind. Ja, ja, genau, vielleicht auch nicht den, aber halt, ne, sei
ja
ein bisschen kreativer und dann hätte das mehr werden können, als es jetzt ist, weil jetzt ist es einfach eine gute Idee, die auch in Ansätzen bisher ganz gut funktioniert, weil sie halt, ne, mit diesem Too-Hard-to-Handle-Ansatz spielt, dass man sich als Publikum auch die ganze Zeit fragt, wie kann man denn so blöd sein? Aber ja.
Es ist halt egal. Also ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass es zum Beispiel bei Kate auch viel Show dabei ist, weil sie halt weiß, man muss auch ein bisschen was tun, um für Entertainment zu sorgen. Aber es ist halt irgendwie nicht so elegant gelöst.
Ja, vor allem bei Kevin, ne? Ist es halt vor allem,
ja,
es ist nur Provokation. Also wirklich nur so, ich verhalte mich jetzt so, dass alle im Haus mich hassen und zu Hause auch denken, was ist denn das für ein Vollidiot so?
Ja.
Und das ist halt so nervig und langweilig.
Ja. Aber positiv zu erwähnen, Serkan ist nicht dabei. Das ist ja schon mittlerweile eine Überraschung. Und also ich habe ja jetzt schon Folge 3 gesehen. Ich muss sagen, Folge 1 und 2, ich hab die Folge ganz gern geschaut. Sie fühlten sich recht lang an. Sie sind auch recht lang. Ich glaube, 2 Stunden ist eine Folge lang.
Ja.
Okay, so ist lang, ist eine durchschnittliche Beauty and the Nerd Folge auch. Aber es fühlte sich relativ lang an. Aber jetzt Folge 3, die fand ich, also die war wirklich, die war schon ein Highlight. Also da waren schon sehr gute Momente da drin. Und wenn das irgendwie so weitergeht, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, weil die ist jetzt bisher eben nur auf Join Plus. Und wenn das in die Richtung weitergeht, es zeigt halt auch, dass die Sendung halt auch lustig sein kann, wenn man Geld spart, sage ich mal so. Also da sind gute Momente dabei. Und
das finde ich übrigens auch das Beste an der Sendung, dass es nicht so eine durchgetaktete und durchformatierte Angelegenheit ist, dass da ein Spiel nach dem anderen und die Spielerei und das Element noch im Haus oder so, sondern das ist relativ reduziert von den Regeln und es gibt schon relativ lange Reality-Strecken, also wo dann einfach nur man auf das Geschehen im Haus schaut, was da so passiert. Klar gibt's mal hier und da die, also noch eine Verschärfung der Regeln oder sowas, aber letztendlich bewegt sich alles im selben Rahmen und es ist nicht immer die ganz große, und hier kommt nochmal der Bereich dazu und hier ist das und das, dreht sich jetzt komplett um, der Twist kommt rein, ne, vielleicht passiert das alles noch, aber jetzt gerade ist es noch angenehm reduziert alles.
Ja, das stimmt. Also es spielt sich halt einfach, also die lassen das Konzept so ein bisschen für sich stehen, es gibt halt noch diesen Faktor eben, das finde ich eigentlich auch ganz interessant eigentlich, dass die TeilnehmerInnen, wenn die in den Spielen gut performen, kriegen sie ein hohes Kopfgeld und das ist dann die Summe, die die anderen zahlen müssen, um sie rauszuwerfen. Und das ist dann natürlich auch total dumm, wenn wir jetzt in der zweiten Folge Kate sagt, den mag ich nicht, der hat aber mit das höchste Kopfgeld von allen, aber ich sag meiner Allianz trotzdem, sie sollen ihn rauswählen, einfach nur, weil ich den nicht so mag. Ist natürlich auch dumm. Also da regt man sich halt irgendwie auch auf als Zuschauer. Aber man lässt das Konzept schon so ein bisschen für sich selbst arbeiten, was ich auch cool finde. Ein bisschen schade finde ich, dass Verona Poth, die ja groß als Moderatorin für das Format angekündigt war und auch auf allen Plakaten ja irgendwie eine ziemlich zentrale Figur war, relativ wenig Sendezeit letztendlich hat in den Folgen. Das hätte ich schön gefunden, wenn man das vielleicht ein bisschen ausbaut. Also es ist ja wirklich nur, also vom Sendezeitanteil her ist es ja maximal Kathi Hummels oder Arabella Kiesbauer bei Kampf der Reality Stars. Und einmal war sie da, um die Regeln zu erklären. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da hätte man noch mehr mit ihr machen können.
Ich würde jetzt nicht sagen schade, aber es ist zumindest mal eine Notiz wert, dass sie da nicht so lange vorkommt. Und ich fand es jetzt auch in den wenigen Minuten jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, bitte mehr Verona. Also ich könnte mir auch potenziell vorstellen, dass da mehr drin steckt, aber es ist jetzt nicht so, dass man denken würde, hey, warum nehmt ihr die Frau nicht länger mit rein? Das ist ja so unterhaltsam, was da passiert.
Es ist halt wieder, das Ding ist halt, ich glaube durchaus, dass sie mehr könnte und mehr rausholen könnte aus so einer Rolle, aber das Einzige, was man ihr halt als Futter gibt, ist quasi ein Moment, den man eigentlich auch ganz ohne Moderator lösen könnte.
Gut, dann war das unsere Besprechung zur Villa der Versuchung. Also ich werde auch mal weiterschauen. Es sind echt lange Folgen. Also das war ich auch, da war ich auch echt so, puh, ich weiß nicht, ob das die richtige, ne, wenn man jetzt, wir leiten jetzt zu Join über, wenn das jetzt so die Herangehensweise ist an, wie performen wir auf einem Streaming-Markt perfekt, ne, wenn wir irgendwie linear sein müssen, aber eigentlich Streaming sein wollen. Dass man dann so lange Folgen hier macht, so und ne, also zum Beispiel ja, RTL Plus macht es ja bei, haben auch sehr lange Folgen bei Kampf der Reality Stars, die splitten es aber auf und wollen dem Publikum irgendwie suggerieren, das sind irgendwie kürzere Folgen. Ich glaube, das checken auch die meisten nicht, dass das irgendwie längere Folgen sind und die akzeptieren es dann, dass es halt so Häppchen von 45 Minuten sind, die dann irgendwie nur zu gucken haben. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht der bessere Ansatz wäre, vielleicht auch für das Format, aber ja, jetzt haben wir hier relativ viel zu schauen. Und das ist auch schon die Überleitung zu ProSiebenSat.1 Join. Wie gesagt, am vergangenen Donnerstag, dem 10. Juli, waren wir in Hamburg und waren auf einer zweiteiligen Veranstaltung bei ProSiebenSat.1 Join eingeladen. Wie schon auch mal erklärt, geht es darum, dass es erst einen Teil gibt, wo wir im Kino eine Veranstaltung quasi uns anschauen, bei der der ProSieben-Pressesprecher dann quasi wie so eine kleine Sendung moderiert, wo er dann immer wieder Leute aus dem Publikum, die Promis, die da sitzen im Publikum, auf die Bühne holt und dann quasi neue Programm-Highlights fürs neue Jahr oder für die neue Saison quasi vorstellt. Und die sagen dann ein bisschen was dazu. Und im Publikum sitzen neben diesen Stars und Promis und Sendergesichtern und Senderchefs und so weiter eben auch ja, JournalistInnen und eben auch PodcasterInnen und YouTuber und so weiter. Also neben uns kann man ja auch mal sagen, also weil das auch mit das Schönste ist, finde ich, an diesem Fest, dass man eben die anderen sieht, die eben so mit uns zusammen irgendwie seit Jahren über diese Themen sprechen. Also dementsprechend auch mal Grüße an wen haben wir alles gesehen? Jana, wir haben Piepsein, ne?
Ja,
Erdbeerkäse.
genau. Mr. Trash TV, dann La Polce Vita, Trash Kurs, Generation
Trashologinnen.
Trash, Trashologinnen. Saniel habe ich auf dem Foto gesehen, aber nicht in echt. Der war offensichtlich auch da.
Doch, der war, den hab ich auch in echt gesehen.
Okay.
Dann Ramon Wagner war
Ja.
da. Ich glaube, das waren so im Großen und Ganzen
Magneto war auch noch da.
genau, Magneto, also die Hardcore-Trash-Leute sozusagen, die das hauptsächlich machen. Dann, wie gesagt, Medienjournalistinnen und so weiter. Und eben auch Leute, zwei Leute aus dem Reality-Kosmos, TV als TeilnehmerInnen, die da immer wieder aktiv waren. Und zwar Laura war da völlig random tatsächlich. Also
Hat sie aber auch selber gesagt, dass sie nicht wusste, warum sie jetzt eigentlich eingeladen wurde.
Also Laura von Temptation Island, ne? Mark Robin, ja. Laura und jetzt
aktuell bei Prominent getrennt. Ja.
Genau, und andererseits war noch dabei Easy, also Ex gerade von Kader und dabei bei, also mit ihr zusammen eben bei The Power, wo man zumindest noch eine Connection erkennen könnte, so zu joinen. Aber ja, die beiden waren eben als einzige Reality-Stars da und dementsprechend auch so ein bisschen unsere Objekte der Begierde, aber kommen wir gleich dazu. Erstmal zu dieser Kinoveranstaltung. Da wurde, wie gesagt, eben wurden Trailer gezeigt, da wurden Leute auf die Bühne geholt und wurde sehr viel geredet über das neue Programm der neuen Staffel. 3 Stunden lang ging dieses Event und wir haben einiges gesehen, glaube ich. Vielleicht mal so, was war da so dein, also ne, erstmal gab es ja eine Stunde Vorgeplänkel, wir standen da schon rum und um uns herum kamen immer mehr Superstars da dann nach und nach rein. Selma, Jana und ich waren für uns da und wir haben, also mit der erste, den Selma, die stand schon ganz am Anfang vor dem Gebäude und hat schon gleich gesagt, Joko ist da in Caps. Und dann waren wir schon mal okay, weil, also haben wir schon mal so gestaunt, weil wir gesagt haben, das war im letzten Jahr und in den letzten 2 Jahren noch nicht so, ne, dass Joko dabei war. Und dann war schon mal so ein bisschen der Tone gesettet, weil du hast schon gesagt, sehr hochkarätig sonst auch besetzt.
Ja, genau. Also man wusste dann natürlich auch, wo Joko ist. Ist Klaas wahrscheinlich auch nicht weit. Und der war dann auch da mitsamt seiner Ehefrau Doris, die halt auch eine Hauptrolle in einer Serie bald spielen wird. Nee, nicht Serie, Filmreihe. Und und dann standen wir da, dann strömten die Promis nur so durch die Türen. Das kam natürlich, ist ja jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker, die Germany's Next Topmodel Gewinnerin und Gewinner Moritz und Daniela. Im Moment heißt sie Daniela, doch, ich glaube schon, oder? Und Jermaine, der Germany's Next Topmodel Gewinner von letzten Jahr, waren dann schon mal da. Dann kam Matthias Obdenhövel durch die Tür, woraufhin unser aller Reaktion war, toll, Obdi ist da, aber Anni ist nicht da. Der hat sich die letzten Jahre auch nicht blicken lassen.
Und der, auf den sie immer gewartet hat, ne? Die ist ja ein riesen Skisprung-Fan und deswegen Obdenhövel für sie jemand, auf den sie immer wartet. Aber ja, jetzt war er mal da. Also es waren so ein paar Leute da, die eben in den letzten Jahren nicht da waren. Auch so die Friers zum Beispiel haben wir auch zum ersten Mal gesehen, ne? Annette und Caroline Frier.
Amira Ali und Christian Düren waren auch gemeinsam da.
Couple-Auftritt, ja.
Ja, genau.
Dann später am Abend auch noch bei Leuten, die jetzt noch nicht in unserer Gegenwart da waren, Annemarie Carpendale und Viviane Gebhardt, ne, von TAF. Ja. Auch die haben sich da immer bitten lassen. Und dementsprechend waren schon einige neue Leute dabei. Ein paar Leute, die jetzt in den letzten Jahren immer dabei waren, so ein Simon Gosihan zum Beispiel, der war zum Beispiel nicht da. Jörg Pilawa war wieder da, wir hatten Peter Giesel wieder am Start.
Eni van de Maiklokjes war da, natürlich unser Promi-Big Brother-Duo Jochen Bendel und Melissa Karley, Elena Gruschka natürlich, meine große Liebe.
Schrobster war nicht da.
Nee, stimmt. Und von Discounter waren doch auch noch zwei, da der Name mir gerade nicht einfällt, die kamen auch später. Dann Claudel Deckert kam im Kino später nach, kam später auch noch auf der Party, da war ich auch ein bisschen starstruck. Linda Zervakis war jetzt aber, glaube ich, auch jedes Jahr bisher dabei, in dem wir da waren.
Linda Zervakis und auch Paul Ronsheimer kam dann auch sehr spät noch dazu.
Ja. Stimmt.
Also es waren die großen Granden, natürlich auch sämtliche Senderchefs und so, ist sowieso klar, von ProSieben, von Kabel 1, von Sat1, von Join, von den ganzen, wie heißt es bei Join offiziell, oder bei ProSieben, Sat1 heißt ja nicht mehr Spartensender, das heißt ja Zielgruppensender. Ja. Das habe ich auch von Leuten aus dem Sender gehört, dass das die offizielle Bezeichnung ist für so Sachen wie ProSieben Max, Six und so weiter. Aber die, nur mal um das Setting jetzt mal final zu machen, dann ging diese Veranstaltung im Kino los. Was war für dich das Highlight? Worauf freust du dich? Ich meine, wir reden sowieso über die Reality-Sachen gleich, aber was war so dein Highlight bei dem neuen Programm?
Also bei den Reality-Sachen war natürlich The Hunt sehr spannend. Da haben wir einen exklusiven, gerade frisch noch, also frisch zusammengeschnittenen Trailer gesehen. Das war sehr spannend, weil man da vorher ja noch gar keine Eindrücke hatte zu Cast und Show. Dann
also
fand
The Hunt war das, was Selma und ich in der letzten Folge noch besprochen hatten,
ja,
als Neuankündigung.
Stimmt.
Die drehen jetzt das in Bulgarien. Die und die Promis gehen da hin und machen so eine Art Räuber und Gendarm, haben wir gesagt. Und dann haben sie auch auf der Bühne eben gesagt, ja, ganz frisch jetzt gerade produziert, sieht jetzt, hat noch keiner gesehen. Und dann haben wir aber einen Trailer gesehen, der relativ gut geschnitten war dafür,
ja,
dass es so kurz war eigentlich. Ja, das war sah auch ganz okay aus, aber genau wie bei jetzt den ersten Bildern von The Power, die wir gesehen haben, was ja glaube ich schon ab September dann losgeht,
ja,
muss man sagen, erschreckend viel Trashiness da drin, in so einer,
ja,
Abenteuer-Reality.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, wenn, also man hat natürlich mal wieder Serkan im Cast und Cecilia.
Bei beiden Formaten,
und,
ja.
Ja, und Maurice bei The Hunt noch. Endlich ist das,
ja,
Duo von Kampf der Reality Stars wieder vereint. Das ist natürlich auch ein Highlight. Aber ja, die Trashy-Dichte ist im Cast einfach sehr hoch und das hebt das Format dann natürlich ab von jetzt, wie gerade zu sehen war auf Join Most Wanted. Einfach, dass da dann vielleicht ein paar mehr Reality-Momente sind. Stimmt, Aaron Königs ist auch überall dabei. Der gelbe,
genau,
Aaron.
Der war auch bei beiden Formaten dabei.
Ja, genau.
Wir überlegen, ob noch einer in beiden Formaten war. Matthias, war der nicht auch bei beiden?
Nee, ich glaube.
Oder war der nicht bei der Hand?
Ich glaube, der war nicht bei der Hand. Aber, oder doch? Na, vielleicht doch. Ich könnte es jetzt nicht mit Bestimmtheit
aber Max,
sagen.
Max Bormann war auch jetzt nicht bei beiden, aber der war jetzt auch in letzter Zeit bei super vielen
ja,
Join Pro 7
genau.
Sachen. Der
ja,
war auch
ja,
bei der Hand nämlich.
Ja, ist jetzt gerade beim Dreh fürs Forsthaus, gerade jetzt zu sehen bei Beauty and the Nerd. Also wäre bestimmt auch zur Party gekommen, wenn er nicht gerade im Forsthaus sitzen würde mit Melina. ja, also hohe Trash-Dichte auch an Gesichtern, die man sonst vielleicht eher RTL-Formaten zugeordnet hätte vorher.
Ganz kurz zu The Power, weil ich mich darauf ja schon gefreut hatte. Da haben wir die ersten Bilder eben auch gesehen und das war so relativ rasant geschnitten, so dass man so richtig den Ablauf nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber wie gesagt, es sah sehr trashy aus von den Themen, von den Streits und so. Und man hat halt sehr viele Leute gesehen, wie die halt sagen, ich liebe es, dieses Mindgame hier zu spielen oder sowas. Ne? Matthias hat da einmal so einen O-Ton gehabt, wo er irgendwie gemeint hat, ach, diese Rolle ist meine liebste Rolle aller Zeiten oder sowas, ne? Wie ihr dann gesagt habt. Oder ihr seid so durchtrieben, das gibt's ja gar nicht. Oder irgendwie so O-Töne kamen halt von Emma und so.
Ja,
also das, wie gesagt, sah mir ein bisschen laut und wenig so psychologisch richtig aus, aber ein Ton von Serkan war, glaube ich, auch drin, wie er meinte, da geht es endlich mal darum, quasi auch ein bisschen nachzudenken für die meisten hier, die hier teilnehmen sozusagen.
Ja, stimmt. Also ich bin gespannt, weil es ja 50 Folgen werden soll. Wir haben ja mit Easy gesprochen, der hat uns ja verraten, dass es 25 Drehtage waren. Das ist, da bin ich gespannt. Also man hat ja häufig eher in so einer Folge 3 bis 4 Tage vor Ort, die verarbeitet werden. Hier hat man jetzt eine Folge für, also 2 Folgen für einen Tag, wenn die Rechnung so aufgeht. Bin ich mal gespannt, wie das vom Pacing her ist.
Wir haben es an dem Abend auch erfahren, dass die Folgenlänge bei ungefähr 30 Minuten liegen soll. Deswegen ist es jetzt auch nicht sozusagen ultra, also nicht jetzt Villa der Versuchung Länge. Aber ja, klar, muss man sich dann darauf einlassen. Aber das müssen sie halt hinkriegen, ne? Dass man so einen Sog entwickelt, irgendwie das täglich. Ich glaube, das kommt ja dann täglich bei Join vermutlich. Dann ja auch zu wollen, dass man da das macht, weil eigentlich, ich meine, Big Brother habe ich auch 100 Tage lang so geschaut, ne, in der Länge,
ja,
und deswegen why not? Also
ja.
Wenn es gut ist, dann schaue ich auch viele Folgen, das ist kein Problem, aber es muss halt gut sein.
Ja.
Naja, sonst so, also das waren die großen Reality-Starts, deswegen haben wir das natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen, aber sonst gab es irgendwas, wo du irgendwie überrascht warst oder wo du irgendwie gesagt hast, nee, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass mich das so abholt.
Also ich fand diese neue Show von Frank Rosin, Alexander Kuhn, da sah irgendwie cool aus, auch cool produziert. Ich habe den Namen jetzt gerade leider vergessen, aber
ja,
das,
gute Frage.
Ja, da werden die
auf
beiden.
Auf jeden Fall Kabel 1, ne?
Ja, da
Kabel 1,
werden.
die beiden, die ja eh immer mit Ali Güngemüß da mit Wohnmobil durch Amerika fahren. Jetzt ist irgendwie in diesem Jahr Ali nicht da oder so, kann ich mitmachen. Und deswegen machen die beiden eine Show, wo sie, ich glaube, das Ding ist, dass sie sich gegenseitig an verschiedene Orte schicken und da müssen sie dann quasi voll in das Leben eintauchen, irgendwie sowas ist es, ne?
Ja, genau. Da wurden dann unter anderem Szenen gezeigt, wie die beiden auch mit Daniel vom Elbschlosskeller auf dem Kiez unterwegs waren. Und dann waren sie auch auf einem Marineschiff unterwegs, glaube ich. Also das sind dann natürlich auch und auf dem Mittelaltermarkt waren sie, genau.
Ja.
Das sah alles ziemlich cool aus. Also da freue ich mich drauf.
Mission mittendrin heißt es
Ah, sehr
übrigens.
gut. Ja, cool. Nee, das klang aus dem Showsektor, fand ich das gut. Ich fand es auch gut und so wurde ja angekündigt, dass es eine große Live-Sport-Offensive gibt. Es war ja auch der Handball-Bundestrainer war da. Das war auch ziemlich cool. Um diesen ganzen Spirit, den es da gerade gibt, was Sport und in Deutschland angeht, das fand ich auch ganz vielversprechend. Dann
Ja, weil
der.
sie gesagt haben, ne, dass sie ein bisschen umstellen quasi bei RAN, also das war der RAN-Chef, der da gesprochen hat, dass sie quasi umstellen von, wir kaufen Rechte für Ligen ein und zeigen sozusagen jedes Spiel von irgendwelchen Ligen, Basketball und Football und bla, sondern gehen halt eher auf die großen Events und sagen, wir wollen irgendwie Mission Bundesadler oder sowas, hat er da
Ja,
irgendwie
genau.
gesagt, ne, dass man quasi dieses Ding, was natürlich auch risikoreich ist, ne? Wenn man sich so ein Turnier kauft und dann scheidet Deutschland in der Vorrunde aus, dann hast du natürlich viel Geld bezahlt und wenig Resultat bekommen. Aber kann natürlich jetzt auch wie bei der U21 EM auch klappen, dass man da dann so echt für verhältnismäßig wenig Geld viel, viel Einschaltquoten irgendwie sich
Stimmt.
holt. Und das erhoffen sie sich eben auch von der Handball EM 2027 ist es, glaube ich, aber dann im Winter ja.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend. Ich bin gespannt. Und aus dem Fiction-Bereich gab es halt auch einiges, das interessant aussah. Zum Beispiel Kommissar Rex kommt mit 3 Spielfilmen zurück, auch mit Doris Goldpaschin in der Hauptrolle, die er 2004 schon mal in der Serie mitgespielt hat. Ganz witzig. Und mit Meister Eder quasi auch als Hauptrolle. Also sah gut besetzt aus.
Ja,
Und
da hat man auch schon die erste Szene gesehen. Ne? Das
genau.
ist halt, ja, klar ist es auch wieder hier eine moderne Version von Kommissar Rex. Also, das sieht einfach anders aus, ne? Wenn du dann neue Orte hast, das sieht einfach im Vergleich zu damals anders aus. Aber die Szene jetzt speziell war ja am Stephansdom in Wien gedreht und sah schon irgendwie relativ fett aus dafür, dass natürlich, dass es keine Hollywood-Produktion ist, aber trotzdem sah das einigermaßen okay aus. Und ja, Kommissar Rex, jetzt so, wenn man drüber nachdenkt, auch eine schlaue Entscheidung, das einmal wieder zurückzuholen. Weil, also jetzt auch nicht das Kreativste der Welt natürlich, aber trotzdem ist das ja schon was man total mit Sat.1 assoziiert irgendwie. Und auch, ja, kein Grund, warum das nicht funktionieren sollte,
Nee,
ehrlich gesagt.
es ist halt, das hat halt alles. Also es ist Krimi. Krimis kommen sowieso immer gut an. Es ist eine typische Sat.1-Brand. Das assoziiert man total mit dem Sender. Und es hat halt auch einen Hund. Also das ist ein gutes Konzept. Und ich habe auch das Gefühl, dass im Saal Frier und 50 ganz gut ankam. Das neue Projekt von Annette Frier und auch Caroline Frier, in der sie so eine quasi eine Comedy-Show mit so leichten, naja, nicht direkt Mockumentary-Anteil, aber sie spielen quasi sich selber, aber in einer überspitzten Version. Und dann geht es um das Leben von Frauen ab 50. Ist auch ein interessanter Ansatz, kam auch gut an, lag aber vielleicht auch daran, dass die beiden das halt ganz charming präsentiert haben. Und ja, hängen geblieben bei mir ist auch noch Cooking Academy, weil ich einfach gespannt drauf bin, wie das funktioniert. Das ist halt auch eine Serie, die also ist zuerst auch aufgefallen, da die Hauptdarstellerin der Serie, ich glaube, das war Lara Kimpel, glaube ich, in einem Tomatenkostüm dort im Kino rumlief und man sich natürlich fragte, warum trägt diese Frau ein Tomatenkostüm? Aber weil es eben in dieser Sendung ums Kochen geht, wurde versprochen als so ein bisschen eine Mischung Maxton Hall und Sex Education. Und Claudel Deckert spielt auch mit und Simone Hanselmann ist, glaube ich, hat auch eine Hauptrolle und es wurden, glaube ich, 120 Folgen geordert, die dann laufen und ich bin gespannt, wie das funktioniert.
Ja, ich auch. Also das war, glaube ich, der Trailer, der alle am ratlosesten zurückgelassen hat, weil, also auch bisher noch nicht klar ist, es wurde gesagt, 100, 120 Folgen und tägliche Serie bei ProSieben. Es wurde noch nicht gesagt, wann das laufen soll. Also bei der Vorabend wurde auch dementsprechend hervorgehoben, als wir machen da so viel Info, wie kein anderer Sender, ne, wenn man dann TAF und Galileo und sowas dazu zählt und Newstime. Also passt das dann da rein oder soll es irgendwann spät abends laufen oder
Oder
also
am Na,
wann
also
soll das überhaupt laufen?
ich kann mir auch nicht
Oder
vorstellen, dass
Nachmittag,
es,
ja?
nee, ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es irgendwie am Nachmittag läuft, wobei ich mir denke, da ist eigentlich der vielleicht einzig freie Slot, aber es wirkt ja schon, also es ist quasi so ein bisschen Daily Soap, aber so auf Hochglanz. Also das sah alles schon sehr hochwertig produziert aus und gute Schauspieler und ein bisschen anderes Setting, aber ich weiß halt noch nicht, wann das laufen soll und wie es dann halt auch angenommen wird. Also 120 Episoden klingt erstmal nach einer ordentlichen Hausnummer.
Ja, und für welches Publikum das auch ist, ehrlich gesagt, habe ich
Ja.
noch nicht so ganz verstanden. Also ist es vielleicht der Versuch, diesen Erfolg einigermaßen, den Sat.1 mit sowas wie hier der Landarztpraxis hat, quasi jetzt zu übersetzen fürs Publikum bei ProSieben, dass man sagt, okay, auch die werden älter, sind wir noch nicht ganz so alt, vielleicht wie die wir für Sat.1 wollen und stehen aber anscheinend auf so Soaps und wir machen jetzt was für die. Keine Ahnung, ich weiß
Also
es nicht, auf jeden Fall
ich glaube,
das.
es soll schon so ein bisschen jugendlicher sein, halt, weil ja gerade eben auch Maxton Hall und Sex Education genannt wurden als
Ja.
Referenzen und der Trailer sah ja auch so aus, weil es geht halt um junge SchülerInnen auf einer renommierten Kochschule, Kochakademie. Cooking Academy. Und deswegen, ja, aber das ist halt das Ding. Auf der einen Seite denke ich mir, so Soap-Charakter assoziiere ich denn vielleicht eher mit einem Spätnachmittagsprogramm für ein bisschen älteres Publikum, aber der Trailer sah halt auch eher so aus, als wäre da auch eigentlich auf jüngere Geschmäcker irgendwie zugeschnitten.
Keine Ahnung, also es hat alle ratlos zurückgelassen und es liefen dann, das kann ich verraten, schon wetten im Verlauf des Abends, wie viele Folgen das bekommt und ab wann es abgesetzt wird, aber
Oder ob
das,
es, also so gemein waren die meisten
ja.
nicht. Die meisten haben eher gewettet, wie lange läuft es im Free-TV, bis es ein Join-Only-Format wird.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja nicht so, das ist ja auch schon bei einem anderen Sender passiert, dass ein Format im TV überhaupt nicht funktioniert hat, aber im Streaming irgendwie mega eingeschlagen hat. Deswegen, ja.
Angeblich, ja.
Man
Ja, weil man es ja
kennt ja nie so
nicht genau
offizielle
weiß,
Zahlen.
aber
Nee.
ja. Ja, dann natürlich eine Ankündigung, die auch zumindest vom Titel her für Schlagzeilen gesorgt hat, und zwar, oder für zumindest Diskussionen oder Gelächter auch im Publikum gesorgt hat. Deutschlands dümmster Promi von ProSieben, moderiert von Christian Düren und Amira Ali. Und ja, das ist natürlich interessant oder ist natürlich erstmal etwas, was zu Christian Dürens Karriere bei ProSieben passt, habe ich mir sofort gedacht. Also zuletzt ja auch, ich weiß nicht mehr, wie diese Show alles hieß, oder das war diese Show für Geld mache ich alles, irgendwas, so, wo man sich dann irgendwie, also wo man so Kleinstbeträge, also verhältnismäßig für TV-Verhältnisse, Kleinstbeträge von irgendwie für 100 Euro esse ich die
Ja.
Schamhaare von dem Typen links von mir oder so. Also so Geschichten. Und das hat der Christian Düren mit so einer eklig schmierigen Art moderiert. Und das jetzt hier für Deutschlands dümmster Promi und dann da quasi auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ja, das heißt jetzt zwar Deutschlands dümmster Promi, aber es ist eigentlich sehr interessant, weil wir haben da ja sehr spannende Kandidaten. Also wir haben den großen Wettkampf Söder gegen Laschet nochmal. Mit Gloria Burkhardt versus Joe Laschet zum Beispiel. Oder auch hier, nee, nicht Tom Buro, Dings hier, Nachrichtensprecher von Sat.1 Typ macht mit und so. Also da machen irgendwie anscheinend so ein paar Leute mit, die man nicht unbedingt erwarten würde, aber auch natürlich die man erwarten würde, Kelvin und so ist dabei. Aber ja, das. Also ich habe die Show schon vor mir, eigentlich brauche ich sie gar nicht mehr sehen, weil ich weiß ungefähr, wie es wird.
Ja, ich bin gespannt. Also hier Dolly Buster ist ja auch noch mit dabei und also es ist, ich denke mal, es wird in Richtung gehen. Ihr habt den Leuten nicht zugetraut, aber guck mal, was die eigentlich drauf haben. Und ja, also ich meine, ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall reinschauen und weil ich einfach gespannt bin, was da eigentlich jetzt passiert.
Jemand, der auch also sehr viel Elan mitgebracht hat auf der Bühne, war Jörg Pilawa.
Ja,
Der hat
stimmt.
nämlich also der hat mehrere Shows natürlich, vor allem Quizshows, aber er hat eine neue Show vorbereitet oder präsentiert, die jetzt schon im August läuft, Ende August. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum die das so in den Sommer, also vor allem so in die Sommerpause da irgendwie reinterminieren, aber es soll wohl ein riesengroßer Aufschlag sein mit zwei Live-Sendungen an zwei Abenden hintereinander. Und zwar ist es die Guinness World Records Show, also ne, offiziell gebrandet mit Guinness World Records. Und es sollen in dieser Show Live-Weltrekorde gezeigt werden. Er moderiert es zusammen mit einer sehr bekannten Co-Moderatorin, nämlich mit Michelle Hunziker. Und es war halt sehr witzig, weil von dem Moment an alles total Wetten, dass
Ja,
coded war, weil er hat dann halt
stimmt.
erzählt, ja, es gibt dann auch so eine große Wette, die wir quasi, oder sondern nicht so eine große Wette, sondern so eine große World Record, der sich dann quasi von einem Abend zum anderen Abend zieht, also so eine Art Stadtwette. Es gibt auch Kinder, die da mitmachen und mit World Records antreten. Also auch das, ne?
Ja.
Dann wird wahrscheinlich auch so eine Art Wettkönig dann irgendwie. Also da war sehr viele Ähnlichkeiten und irgendwann hat er dann selber den Vergleich gezogen, weil er meinte, irgendwie, er wird nur noch betreut, quasi moderiert gelassen. Und ja, also dieser Vergleich der drängt sich sowas von auf. Und also ich rechne damit, dass die total in diese Wetten, dass Schiene rein wollen, die ja jetzt offen ist, ne? Weil es Wetten, dass nicht mehr gibt.
Ja, das stimmt. Also ich kann es mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Ich meine, Jörg Pilawa und Michelle Hunziker klingt jetzt erstmal nach einem Duo, bei dem wahrscheinlich viele Leute einschalten werden und was sie da geplant haben. Also große Live-Shows am besten noch am Samstagabend, da kriegt man mich halt schon zumindest ein bisschen interessiert, auf jeden Fall.
Solange es nicht das große Schlüpfen ist, aber das hat ja nicht Pilawa gemacht, sondern Kerner.
Naja, okay, ich habe auch Grenzen.
Ja. Gut, also das hatten wir. Dann hatten wir Comeback von der letzte Bulle. Ne? Auch da haben wir einen Trailer gesehen. Überhaupt die großen Henning May Festspiele. Nee, nicht doch, Henning Ma
Henning Baum.
Henning,
Henning Baum.
Henning
Henning
Baum,
May
natürlich.
ist an Mai Kantereit. Henning Baum
Ja.
ist der von Die Passion.
Ja, und Baum ist der Typ von Ex on the Beach Staffel 1.
Ja, genau.
Der Ex von Valentina.
Ja, stimmt.
So, dann haben wir natürlich neue Staffeln von Hast du Töne, das 1%-Quiz, The Connection, das sind diese ganzen Matthias Oppenhöfe-Shows, wegen denen er auch da war. Es geht auch weiter, obwohl das nicht präsentiert wurde, mit Wie geht's Deutschland, die Paul Ronsheimer-Sendung. Dann haben wir True Crime bei Kabel 1. Wir haben, wie gesagt, Rosin und Kumpner, neue Staffel von Morlock Motors. Wir haben bei Six am 7. März eine Live-Show, wenn die Miss Germany gekürt wird. Der Miss
Ja,
Germany
stimmt.
Award wird da verliehen. Hat auch für ein paar Diskussionen danach gesorgt, ob das so, also ja. Ja, es passt irgendwo zu Six, aber auch nur dann, wenn man es so präsentiert, wie es die Six-Chefin auch getan hat, ne? Von wegen, das ist ein Wettbewerb, der ganz anders ist als damals. Da geht es nicht nur um Schönheit, sondern da geht es auch darum, um Role Models und so weiter.
Ja, genau.
Also ja, das hatten wir und wir hatten ansonsten noch das Race Across America, was ja eh schon bekannt war, dass es gedreht wird, wo acht Creator, darunter Fritz Meinecke und Affe auf Bike, Joey Kelly am härtesten Rad-Langstreckenrennen der Welt teilnehmen durch 13 US-Staaten. The Power hatten wir bei Joy natürlich. Wir hatten Promi-Büßen, Forces Rampensau Germany kommt im November, Reality Backpackers im Dezember, Promi-Büßen übrigens im Oktober. Dann gibt es eine weitere Staffel von The Race mit Dave. Und ja, dann muss man die ganze Joko und Klaas-Sache natürlich noch.
Ja.
Oder wobei, bevor es zu Joko und Klaas kommt, noch mein Highlight an diesem Abend. war tatsächlich die Büffels, ehrlich
Ah, ja,
gesagt. Also
stimmt. Die habe ich schon fast wieder vergessen. Aber das war, stimmt, die hätte ich natürlich auch noch bei Highlights genannt, habe ich nur gerade gar nicht dran gedacht. Aber da waren wir auch
ja.
alle überrascht und das eher positiv.
Voll, also da haben wir einen Trailer gesehen von einer neuen Reality Soap über Lorenz Büffel und seine Frau und seine ganze Familie, die Büffels eben, wo sein Leben als Mallorca-Star quasi begleitet wird. Und ja, der kann sich sehr gut verkaufen, aber trotzdem muss ich sagen, ich war, also der war dann auch da, Lorenz Büffel, und hat da auf der Bühne geredet und so und hat sich sehr, sehr dankbar gezeigt gegenüber Joyen, von wegen, ach, danke, dass ich das machen darf und so weiter. Und
Seine Frau
also
und
das, was ich in der
Oma Susi
Sendung,
waren auch da. Das war eigentlich auch ganz süß.
genau,
Oma
da hat auch
Susi
das Kind
hat Babysitting gemacht.
manchmal
Genau.
geschrien im Publikum, das Kind, aber ja, also nee, das sah
Ja.
irgendwie alles ziemlich gut aus und als müsste man da auf jeden Fall mal reinschauen. Es füllt ein bisschen die Lücke, die Dr. Rick und Dr. Nick nicht so ganz ausfüllen konnten im letzten Jahr, glaube ich. So
War
eine
leider
Reality
auch
Soap.
nicht, war leider nicht da, leider nicht anwesend an diesem
Ja.
Abend.
Auch unbekannt, ob das weitergeht, glaube ich.
Ja.
Aber da habe ich Bock drauf. Also bin ja sowieso Fan von diesen Mallorca-Sachen, aber das sah auch handwerklich ziemlich gut aus und auch
Ja,
so
das stimmt.
erzählerisch so, als würde man da mal nahe rankommen an jemanden und so ein bisschen mehr verstehen wollen auch und nicht so eine reine Veranstaltung, wo dann irgendwie es einfach nur darum geht, dass so, ne, Gina, diese Hochzeitsglocken oder ne, so Vehikel geschaffen werden, um irgendwie die Forsthaus-Geschichte noch auszuerzählen oder
Ja.
um irgendwie dafür zu sorgen, dass Eva und Dr. Rick und da noch mal irgendwie da sich da irgendwie kennenlernen sollen. Also so, ja, so einfach nur so Plattformen für Reality-Geschichten. So sah es gar nicht aus eben.
Nee, das sah schon, es war auch gut produziert, sah ansprechend aus. Also werde ich auch auf jeden Fall mal reinschauen. Sieht aus, als würde es in eine gute Richtung gehen. Und es stimmt, wir haben auch noch den Trailer zu The Taste, haben wir auch gesehen, zu der neuen Staffel. Dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau. Da war, jetzt muss ich natürlich ihren Namen nochmal nachschauen. Da war auch jemand da.
Elif Oskan
Elif Oskar, ja.
ist die neue, ich weiß nicht, wie man das, nicht Jurorin, Coach, wie nennt man das bei der Show?
Ja. Ich glaube
Jedenfalls,
Coach, ja.
genau, auf jeden Fall Sterneköche oder auf jeden Fall Spitzenköchin, die dort mit Teamchefin quasi ist. Und die war auch
Ja,
anwesend.
mit. Also Steffen Hensler ist auch noch neu dabei, muss man auch
Genau.
dazu sagen.
Stimmt, ja.
Aber sie war da, Elif Özkan. Sie war auch schon mal ein paar Mal Coach bei Grill den Hensler eben, daher kennen die sich auch schon. Und das war mein persönliches nettes Highlight an dem Abend, weil ich dann, als das Buffet endlich eröffnet wurde, drüben im Club dann hinter ihr in der Buffetschlange stand, hinter Elif Özkan. Und ich sie halt nur von der Bühnenshow gerade quasi noch erkannt hatte und dann halt gesagt habe zu ihr, ey, ist ein taktisch sehr guter Platz jetzt für mich, hier hinter dir zu stehen. Also ne, hinter der Spitzenköchin in der Buffetschlange zu stehen, ist nicht der schlechteste Platz. Und dann haben wir kurz eben angefangen zu reden und dieses Gespräch, während wir da in dieser Runde um einmal durch die Buffetgasse da gegangen sind, da hat dann Sonny zu mir von Piepsein danach gemeint, ich habe euch jetzt gerade so gern zugehört. Das war so ein schönes Gespräch zwischen euch. Und das muss ich auch selber nochmal
Ja.
zurückgeben, weil, also Elif war wirklich total, total nett. Ich glaube wahrscheinlich, die war auch jetzt zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung, kennt jetzt auch nicht furchtbar viele Leute und war da total happy, dass jemand mit ihr mal so ein bisschen gesprochen hat. Und ich wusste, und das muss ich ja noch hinzufügen, ich wusste natürlich sehr viel über Fernsehköche. Also, das ist leider, deswegen habe ich ja halt sehr viel erzählen können über, ja, Alexander Herrmann kenne ich schon seit da und ich schaue sehr viel Lanz Kocht und hier und Steffen Hensler und er kennen sich ja noch von Topfgeldjäger und damals und so. Das habe ich ja alles gesagt. Und dann war die, glaube ich, sehr impressed, dass ich das Ganze irgendwie drauf hatte. Und hat dann am Ende, als wir dann unsere Teller beladen hatten, hat sie zu mir gemeint, also wenn ich jetzt mal nach Zürich komme, dann stellt sie mir eine Stadttour zusammen und dann soll ich mich auf jeden Fall melden und dann legen wir da richtig los, so in Zürich dann. Und also ich kann nur zurückgeben, das nehme ich natürlich sehr gerne an. Und ja, ich war da total Feuer und Flamme für Elif Özkan. Also das war mein Highlight, zumindest an Leuten, die ich jetzt noch überhaupt nicht so davor so richtig auf dem Zettel hatte, aber jetzt kenne ich sie.
Das war, also allein die Situation ist halt so skurril, dass du auf so einem, bei so einem Buffet stehst und dann stehst du hinter einer Spitzenköchin irgendwie, während du dir deine Pommes auf den Teller schaufelst. Das ist irgendwie schon skurril. Ja, aber schade, dass sie nicht noch Selma erwischt hat mit dem Gespräch, die ja quasi mit einem Fuß schon im Zug Richtung Zürich saß an dem Abend.
Ja, weil Selma ist direkt am Freitag nach Zürich gereist zur Frauenfußball-EM. Und ja, das hätte sich natürlich ergänzt, wenn sie da zusammen mit Elif irgendwie, aber das hat sich nicht ergeben, weil sie war noch, ich vergesse mal seinen Namen auch, aber mit dem Comedian war sie zum Beispiel am Plaudern hier
Ja, ich
von
weiß,
ProSieben.
genau, ich habe den Namen leider gerade auch vergessen. Das kommt davon, wenn Selma keine Zeit für die Aufnahme hat.
Ja. Du hast vor allem mit Elena Gruschka auch sprechen wollen, ne?
Ja, genau. Ich habe mich dann aber nicht lange nicht getraut, weil die ja wirklich, es war bei sehr vielen an dem Abend so, dass sehr viele sehr vertieft in Gespräche waren. Also ich war ja jetzt, also vor 2 Jahren war ich ja auch schon mal da. Ich hatte das Gefühl, da war das noch nicht so, aber da war es vielleicht einfach weniger Leute da. Und man muss natürlich auch bedenken, das ist ja jetzt auch deren Sommerfest. Also auch die Prominenten treffen da Menschen, die sie mögen, mit denen sie irgendwie feiern und die Zeit verbringen wollen. Aber ja, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass sie kommt, weil es gab ja schon so einen Join-Sommer-Party-Event, aber ich glaube, das war von 7-1-Audio auch in Berlin. Da war sie. Dann war sie aber nun auch da. Und ja, aber ich wollte unbedingt, weil Freunde von mir auch sehr großer Fan und wir haben ihr, als sie bei der letzten Tour in Hamburg war, haben wir Armbänder für sie gebastelt, die sie dann die ganze Zeit bei Most Wanted getragen hat. Und wie wir jetzt erfahren haben, der nette ukrainische LKW-Fahrer, dem hat sie eins geschenkt. Das sei dem auch sehr gegönnt. Und einen dachte ich, eigentlich hätte ich einen guten Aufhänger, aber sie war halt sehr viel busy unterwegs und irgendwann stand sie dann da alleine und dann habe ich mich an Sonny und Johnny gehängt und dann konnten wir noch kurz Hallo sagen und dann hat sie auch noch ein Video für meine Freundin gemacht, die sich auch sehr gefreut hat und dann war ich auch schon sehr glücklich, auch wenn ich sie nicht länger stören wollte.
Ja, also da wart ihr mal ganz kurz weg und dann wollte ich so hinterher und dann habe ich auch gar nicht mit dem Anschluss gefunden, weil ihr so deep schon im Gespräch wart. Aber das hast du sehr geschickt gemacht auf jeden Fall. Ja, man muss sagen, durch diese Anwesenheit von den TAF-Frauen hat sich da so ein bisschen so eine neue Dynamik entwickelt,
Ja.
weil also TAF und Frühstücksfernsehen sehr schnell die Tanzfläche eingenommen haben.
Ja. Und
Also
die
Carpendale,
Fotowand nicht zu vergessen. Die
die
Fotowand.
Fotowand, genau, das war
Ja.
ja da alles zusammen. Und dann Annemarie Carpendale, Viviane Gebhardt, die haben dann irgendwann sehr schnell TikToks da irgendwie gedreht oder irgendwas haben sie da gedreht, da vor dieser Fotowand.
Ja.
Und dann kam da irgendwie Boschmann kam noch dazu und hier, die waren dann alle da immer gemeinsam da und wir wollten natürlich auch mit Boschmann sprechen, weil wir natürlich wissen, dass Janibär da uns im Nacken hängt quasi. Aber das war alles irgendwie kaum mehr möglich, weil die alle so innig da im Gespräch die ganze Zeit waren.
Ja, genau.
Die haben da richtig Party gemacht, sehr früh schon, eben viel früher als in den letzten Jahren ging da richtig die Party los. Und auch Peter Giesel ist da
Ja,
rumgewuselt und gegieselt und den habe ich auch gar nicht mehr erwischt.
hast du noch so eine Staubwolke gesehen, weil der ist ja wirklich gefühlt von Person A zu Person B gelaufen und
Ja.
da hätte man sich wirklich in den Weg schmeißen müssen und um dazwischen zu gehen. Deswegen hat man dann gedacht, die waren halt alle, da waren halt, glaube ich, viele haben sich gefreut, dass sie da Leute sehen, die sie mögen, vielleicht auch lange nicht gesehen haben und dadurch waren die halt sehr tief in Gesprächen oder damit Instagram Reels zu drehen. Und dann wollte man sich da dann auch nicht dazwischen schmeißen. Also manche Leute hat man wirklich einfach nicht erwischt, nicht mal eine Sekunde irgendwo alleine und dann so ein Gespräch sprengen, wo irgendwie 5 Leute in einem engen Kreis stehen. Das mache ich vielleicht maximal bei Ingo Lenzen, ansonsten
Wenn die
nicht.
Uhr tickt.
Ja,
Ja.
genau.
Ja, also jetzt vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch zu der Joko und Klaas Sache, weil wir haben
Ja.
sie vorher angekündigt als die großen Stars, wo wir am meisten überrascht waren, dass die da waren. Und die haben natürlich auch einen sehr, sehr großen Teil bei der ganzen Kinoveranstaltung gehabt und haben auch viele Sachen angekündigt. Das ist nichts ultra Überraschendes, sage ich mal, an neuen Shows. also haben verkündet, dass Wer steht mir die Show natürlich weitergeht. Da hat man auch schon die erste Szene aus der neuen Staffel gesehen mit Olli Schulz und Co. Mhm. Dann hat man noch die Ankündigung bekommen, dass ein sehr gutes Quiz weitergeht. Ne?
Ja.
Mit 4 neuen Folgen im September, meine ich.
Mhm. Wollten sie aber nicht viel zu verraten. Man hat nichts rausbekommen, ja, aus den beiden.
Verständlicherweise. Also das, ja, ist ja, also es war dann auch so unangenehm, weil der Pressesprecher auch versucht hat, da, also der Pressesprecher selbst, der ja weiß, dass es natürlich Top Secret sein muss, wo das alles stattfindet. Dann auch Klaas hat so meinte, nee, garantiert verrate ich dir jetzt nichts. Joko und Klaas gehen ProSieben, gehen natürlich weiter. Ja, und dann, also fast schon das Größte, was verkündet wurde, ist, dass Duell um die Welt zu Ende geht und man das jetzt sein lässt nach, glaube ich, 13 Jahren oder so oder 14 Jahren, in dem es die Sendung gibt, hat man jetzt gesagt eben, ist jetzt die letzte Staffel. Und ich habe ein bisschen gehofft, muss ich sagen, dass für die letzte Staffel Joko und Klaas nochmal selber auf Reisen gehen. Aber es ist auch eine Team Joko gegen Team Klaas Staffel, wo sie gesagt haben, die größten Legenden und alle, an die ihr gerade denkt und so weiter, kommen nochmal für eine letzte Aufgabe zurück. So, und das ist es jetzt und läuft dann, glaube ich, auch im Herbst oder Winter mit seinen finalen Folgen. Also es ist natürlich eine Show, die letztendlich den Weg für Joko Klaas bei ProSieben irgendwie geebnet hat und jetzt geht sie zu Ende. Ist natürlich schon krass, aber ja, man muss schon sagen, das ist einfach eine Sendung, die, glaube ich, auch irgendwann zu Ende ist, weil irgendwann die krassesten Aufgaben einfach gemacht sind. So.
Ja, das stimmt. Also es war auch ich glaube, das war auch so einer der Gründe, warum die Sendung jetzt zu Ende geht. Also kein böses Blut, wir haben überhaupt keinen Bock mehr da drauf, sondern eher ein, das ist jetzt für uns alle irgendwie abgeschlossen.
Also Klaas hat ein bisschen noch was über Experte für alles gesagt und so. Und dass es schön ist, dass ProSieben daran glaubt und dass es irgendwie nicht selbstverständlich ist und so. Und ja, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht, wie inwiefern sich das einspielen wird. Es geht auf jeden Fall weiter, wurde angekündigt, dann ab September. Und ja, also ich glaube, da gibt es jetzt wenig Überraschungen so im Joko und Klaas Kosmos. Also auch, dass du irgendwie Geld bei Join geht weiter, wurde gerade irgendwie neu gedreht und so. Also da gibt es jetzt nichts Neues, aber dafür mehr von dem, was schon da war. Und Vertrag wurde ja eh verlängert und so. Ja. Vertrag mit Heidi Klum wurde auch verlängert. Also da einfach sehr viele Personalien, die da klar gezogen haben bei ProSieben. Ja, also wenn ich jetzt so vergleichen müsste, würde ich sagen, dass ProSieben als Sender, ne, auch mit seinen eigenen Formaten so am wenigsten für, meiner Meinung nach, für Überraschungen gesorgt hat, sondern dass die Highlights eigentlich eher, also bei Join durch die Büffels, durch auch die Reality-Sachen vielleicht sogar liegen. Und ja, Kabel 1 ist natürlich durch, also ist bei mir immer so ein bisschen der Underdog, für den ich immer so ein bisschen ein Herz habe. Und Sport, da gab es auch ein paar gute Nachrichten, glaube ich. So. Ja,
also es klang allgemein so, als würde es in eine sehr gute Richtung gehen. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass man am nächsten Tag, glaube ich, die Ankündigung kam, dass Promis unter Palmen Staffel 4 kommt und das, glaube ich, gar nicht erwähnt wurde. Beauty and the Nerd mache ich mir auch ein bisschen Sorge, dass es nicht erwähnt wurde, aber mal sehen. Aber ansonsten, ja, also ich finde es auch ganz gut, dass sie bei Fiction einen soliden Weg weitergehen mit irgendwie Marken wie Kommissar Rex und Der letzte Bulle. Das wird gut funktionieren und dass sie sich dann halt auch was trauen, mal mit Cooking Academy, ist halt auch interessant, aber das klang alles nach einem guten Wege. Ja.
Gab es noch irgendeinen Moment an dem Abend, den du nochmal herausheben willst? Weil das ist natürlich dann auch immer so ein Blur irgendwie, dass man sich dann irgendwie ein wenig direkt zu erinnern, aber gab es noch irgendwas?
Ja, ich fand es sehr lustig, als wir zu dem Restaurant im Anschluss gelaufen sind und es herrschte kurz Verwirrung. Wir standen kurz draußen rum, eine Mischung aus, wir warten, um hinter irgendwem hinter irgendeinem Prominenten zu laufen oder irgendwer, den wir kennen, kommt gleich raus, der mit uns zusammen längs geht. Und dann sind wir da gelaufen, dann kamen irgendwann Daniela und Moritz, die Germany's Next Topmodel-Gewinner, die erst in die falsche Richtung gelaufen sind, die danach aber die Truppe angeführt haben. Und dann liefen irgendwie zwei junge Damen an ihnen vorbei an der Ampel und fragten, seid ihr zusammen? Und waren ganz schockiert über diesen Anblick. Aber man muss halt auch sagen, es war wahrscheinlich, da liefen halt die beiden vorne weg, Daniela im schicken Abendkleid, Moritz mit seiner Lederjacke. Und zwar lief da ein großer Pulk Menschen hinter ihnen her, aber es war halt nicht klar erkennbar, dass wir jetzt alle zum gleichen Ort gehen. Also man hätte durchaus vielleicht denken können, die beiden gehen jetzt schick zusammen essen. Das fand ich aber sehr witzig, den Moment.
Ja, ja, es war überhaupt sehr absurd, weil es waren halt irgendwie 300 Meter oder so zwischen Kino und Club und wir dann halt alle, alle außer ein großer Fernsehmoderator, der gefahren wurde, glaube ich, von der einen Location zur anderen, sind halt gegangen, so, natürlich, war schönes Wetter und dann sind wir rübergegangen und dann, ja, wie du schon sagst, wollten wir eigentlich so auf die kurioseste Person, mit der wir jetzt darüber gehen können, um uns da irgendwie reinsneaken können, wollten wir gehen. Und dann kam irgendwie länger keiner und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt hinter den GNTM-Leuten hinterher. Und dann war das irgendwie so ein Pulk aus irgendwie die beiden vorne weg irgendwie in ihren sehr auffälligen Gewändern, dahinter irgendwie der Sat.1-Chef und dann irgendwie wir mit den ganzen Trash-Influencer-Leuten und so. Und ja, das war irgendwie war eine lustige Angelegenheit. Aber ja, für mich, wie gesagt, und nochmal hier, checkt die ganzen anderen Formate und so weiter aus, die sich genau wie wir mit dem Thema beschäftigen. Ja. Ich wette, dass die anderen auch in ihren aktuellen Folgen über diesen Abend reden. Also sei es Piep sein, sei es Erdbeerkäse, Mr. Trash TV, Trashkurs, unsere lieben Freunde und so weiter. Wen ich ganz neu kennengelernt habe, Trashologinnen, ganz lange gesprochen mit Dina. Also geht zu den ganzen Leuten hin, schaut deren Formate, schaut auf deren Social-Media-Accounts vorbei natürlich auch. Ja. Und sind alles total nette Leute. Und wir haben da, das ist für mich eigentlich mittlerweile das Highlight, dass man sich auch in dieser Runde mal sieht. Ja. Weil wir dann über Themen sprechen, so die auch keinen anderen interessieren würden. Aber so ne, wie irgendwie der Kontakt zu RTL oder irgendwie, wie war das und das Video damals hinter den Kulissen? Wie war es mit dem und dem und so? Und welches Format funktioniert persönlich sehr gut und so, was spricht man gerne? Also das ist irgendwie, keine Ahnung, sehr Insider-Talk-mäßig, aber
es macht Spaß. Macht aber halt auch, ja, das macht dann halt am meisten Spaß. Darauf freut man sich dann auch irgendwie am meisten, dass man weil man in dieser Runde jetzt natürlich auch nicht so oft zusammenkommt. Also join, falls ihr nochmal irgendwie nochmal vielleicht ein Winterfest plant oder ein Herbstfest, gerne wieder einladen, sind wir gerne mit dabei. Einfach Voll. Weil man in der Runde ist es halt schön, wenn man da zusammenkommt und dann Themen hat. Und ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren, als wir da mit Ramon länger gesprochen haben, da meinte er nämlich auch, dass es ihm halt auch viel mehr Spaß macht, so mit anderen CreatorInnen da zu sprechen, als halt irgendwie mit einem Promi oder so, was jetzt nicht daran liegt, dass die Gespräche mit den prominenteren Personen uninteressant wären, weil die Gespräche mit Easy und Laura waren ja auch total nett, aber das ist dann halt nochmal irgendwie eine andere Ebene.
Voll. Also checkt die ganzen Leute aus und schaut auch bei natürlich @PetitKrack vorbei, bei @Fernsehen für alle. Da gibt's ein kleines Reel mit so ein paar Einblicken vom ganzen Abend. Schaut bei mir vorbei. Und genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke aber vor allem an Jana, dass du nicht nur jetzt in der Folge dabei warst, sondern eben auch an dem Abend. Und ich hatte sehr viel Spaß in Hamburg mit dir.
Ja, das ist sehr gut, dann kommen bald wieder. vielleicht lädt uns ja auch mal wieder irgendwer ein und es gibt wieder so gutes Essen wie letzte Woche da im Restaurant.
Ist so, ja. Dann mach's gut. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal nochmal durch die Buffetstraße und mal schauen, hinter wem wir dieses Mal stehen.